Morgen, meine Damen und Herren, zum Steinberg-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Endlich läuft die Bundesliga wieder, die Saison 23-24, die Jubiläumssaison, 60 Jahre Bundesliga. Dafür gab es auch diesen Ball, mit dem an diesem Wochenende gespielt wird. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben jede Menge Themen und freuen uns, dass die Bundesliga so begeisternd begonnen hat mit unglaublichen Choreos. Die Fans waren überall da, Stadien voll, Wetter passt, Tore, Tore, Tore. Der erste Tabellenführer ist der VfB Stuttgart, wer hätte das gedacht? Also, wir freuen uns auf die neue Saison, gucken natürlich auch auf den Freitag, auf das Spiel der Bayern beim SV Werder Bremen, 4:0 gewonnen. Und für die Bayern-Fans und auch für die Verantwortlichen, die über 100 Millionen ausgepackt haben, sicherlich erleichternd. Assist und Tor von Harry Kane, ist jetzt alles gut? Ist die Ratlosigkeit bei Tuchel vorbei und die Bayern marschieren? Das besprechen wir in der Sendung. Und wir gucken auf einen Verein, von dem man wirklich nicht weiß, wo es in dieser Saison hingeht. Ist so eine Wundertüte. Gestern 4:4 in Augsburg, aber zweimal geführt. Die Gladbacher 2:0 und 3:1. Am Ende doch nur einen Punkt mitgenommen. Das wollen wir besprechen mit dem Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach. Er ist seit 18 Monaten im Amt. Ich habe ihm mal in der Schalte das Versprechen abgenommen, hierher zu kommen. Und er hat Wort gehalten. Hier ist Roland Wirkus. Schönen guten Morgen. Aus Augsburg war es ja nicht so weit darüber. Mit welcher Stimmungslage bist du jetzt hier? Ärgerst du dich, dass ihr nur einen Punkt mitgenommen habt? Oder bist du eigentlich froh, dass ihr auch über Strecken gut gespielt habt?
Ja, es ist so, dass du, wenn du zweimal führst, 2-0 und 3-1, dann solltest du, auch wenn du 4 Tore schießt auswärts, die schießt du nicht immer, dann solltest du das Spiel auch gewinnen. Ja. Am Ende war es dann noch ein positiver Ausgang, deswegen hat man sich gefreut. Trotzdem habe ich nicht gut geschlafen.
Ja, der Schweizer Trainer, der neue Trainer, der ist ja nicht so ein normal, so ein Emotionsbolzen, aber wie der sich da gefreut hat nach dem 4:4, aufs Feld gerannt ist und gejubelt hat, haben wir schon gemerkt, was das bedeutet, ne? Dass man da das Ding zumindest noch einen Punkt geholt hat am Ende.
Ja, es war wichtig, auch zu sehen, wo man steht. Ja. Und ja, wir haben uns alle gefreut. Der Trainer hat viel investiert in der Vorbereitung, es geht um Entwicklung. Ja, ja, und dann freut man sich, wenn man dann zum Schluss noch den Punkt zumindest sichert und mit dem Gefühl fahren wir nach Mönchengladbach zurück.
Okay, also wir freuen uns sehr über den Besuch. Wir haben viel besprechen über die Borussia, natürlich über die aktuelle Situation, die Probleme, die es vielleicht auch aus der Vergangenheit gab, die man so mitgeschleppt hat und was die Vision ist für die nächsten Jahre. Roland Wirkus, meine Damen und Herren, ist heute hier zu Gast. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Noch nicht. Geht zu schnell. Und das sind unsere weiteren Gäste. Hier sehen Sie es in der Totalen. Ich möchte Sie im Schnelldurchgang vorstellen. Tim Borowski, Doublegewinner mit Werder Bremen 2004. Außerdem der Chefredakteur des Kicker, Jörg Jakob. Dann Carsten Kellermann von der Rheinischen Post, der Leiter Sport Mönchengladbach. Tobias Altscheffel, der Chefreporter von Bild und Sportbild, ist hier. Und natürlich unser Experte Stefan Effenberg. Hallo. Außerdem, und es gab ja 2 Szenen bei euch im Spiel, die durchaus diskutabel waren, 2 Elfmeterentscheidungen, freuen wir uns, dass Daniel Schlager, der Mann, der das Spiel gestern gepfiffen hat, heute bei uns ist. Da sehen wir ihn und kriegt er natürlich von uns und von unserem Publikum auch einen Applaus. Schön, dass er da ist und gleich seine Entscheidung erklären wird. Also Doppelpass Premiere hier vor Ort für Roland Wirkus, aber nicht nur für ihn, sondern auch für Sie. Ich möchte Sie ganz recht herzlich willkommen heißen bei uns im Team. Freue mich sehr, dass Sie sich für den Doppelpass entschieden hat. Hier ist Katharina Kleinfeld. Schönen guten Morgen.
Dankeschön. Mensch, schöner Applaus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein. Mein erster Doppelpass hier zusammen mit Florian König und Gästen. Und da wir gerade schon das Thema Borussia Mönchengladbach angestriffen haben, wollen wir das auch noch ein bisschen vertiefen jetzt in den nächsten Minuten. Es ist ein großer Umbruch, den die Fohlen dazu verkraften haben in diesem Sommer. Die 4 Top-Torjäger, die sind gegangen. Hofmann, Stindl, Benzebaini, Thüram, das sind 3/4 der Tore aus der vergangenen Saison. Und ja, wir haben es eben auch gerade schon gehört, neuer Trainer, neuer Sportdirektor mit Nils Schmadtke ist ebenfalls gekommen. Das heißt, da ist wirklich viel was sich verändert momentan. Und auf der anderen Seite, klar, gibt es auch Neuzugänge. Unter anderem einen, der jetzt schon ein Traumdebüt hingelegt hat mit einem Doppelpack und dessen Name, das gebe ich zu, ich auch dreimal aussprechen musste. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Tomasz Cvancara. Ich werde gleich korrigiert, wenn es nicht richtig ausgesprochen sein sollte. So, also das ist alles das, was eben auf die Fohlen dazukommt momentan. Und genau deshalb ist die Frage der Woche bei uns. Wo landet Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison? Das heißt, Sie sind jetzt gefragt, liebe Zuschauer. Sie können mitmachen bei uns in der Sport1-App oder auf sport1.de. Gerne einfach mal durchklicken oder, wie Sie es auch gewohnt sind, über das Dopafon. Ich kenne die Nummer noch nicht ganz auswendig. 01379 011 011 habe ich auch bald drin. Kein Problem.
Also mitmachen, anrufen. Ihre Meinung ist gefragt. Wo landet die Borussia am Ende der Saison? Und wir fangen gleich an mit dem BVB. Aber vorher noch eine Sache, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Gestern nach dem Spiel in Augsburg ist in einem Fanbus der Borussia ein scharfes Projektil eingeschlagen, das sich offensichtlich aus einer Polizeiwaffe gelöst hat. Es gibt da auch Bilder dazu, die im Netz kreisen. Hier sieht man dieses Fahrzeug. Roland, was wisst ihr zu dem Vorgang? Was sind die Hintergründe? Was ist da genau passiert?
Ja, also noch nicht genug. Wir haben die Bilder auch gesehen. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal abwarten, Polizei ermittelt. Und dann schauen wir, was rauskommt. Die Raute wurde mittig getroffen. Und ja.
Jetzt. Also wenn man sieht, auch wie hoch der Schuss offensichtlich aus dem Polizeiauto rausging, kann man nicht davon ausgehen, dass die Waffe noch im Holster gesteckt hat.
Nee, aber bei der Polizei, bei der Bundeswehr, wenn sich da ein Schuss löst, ist eines der größten Vergehen, einer der größten unvorstellbaren Unfälle, die es geben kann. Da muss man natürlich froh und dankbar sein, dass es keinen Menschen getroffen hat. Und natürlich muss sowas untersucht werden.
Und wird auch gerade gemacht. Und dann werden wir sicherlich irgendwann auch da ein abschließendes Ergebnis kriegen. Was wir wissen, drei Beamte sind wohl mit einem Knalltrauma offensichtlich in Behandlung gekommen, aber zum Glück war niemand in diesem getroffenen Bus. Die Fans waren zum Glück noch im Stadion oder auf dem Weg aus dem Stadion raus. Also das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Aber ich habe es gesagt, wir wollen mit dem BVB beginnen. Das Ende der vergangenen Saison war natürlich für die Mannschaft von Edin Terzic absolut traumatisch. Man hat die Meisterschaft selbst liegen lassen. Und jetzt ist man gestern im Topspiel gegen Köln reingestartet mit einem Sieg. Aber Glück hatten sie. Meine Güte, der BVB.
So sehen Sieger aus. Trainer Terzic und die schwarz-gelben Spieler schauten drein, als hätten sie gerade verloren. Dabei war das Gegenteil der Fall. Doch alle Dortmunder wussten, wie schwach sie gewesen waren, wie viel Glück sie hatten, dass nicht die Kölner das goldene Tor erzielten, sondern eben doch sie selbst. Und auch das Wie passte zu diesem Spiel. Standardsituation 88. Minute. Irgendwie reingemurmelt von Malen. Passend auch die Reaktionen der BVB-Verantwortlichen. Und selbst die Laola der Sieger fiel irgendwie halbherzig aus. Denn so oben mitspielen, vielleicht sogar um den Titel, da muss mehr kommen, lieber BVB. Viel mehr.
Stefan. Wie siehst du es denn? Schmutzig gewonnen, reicht oder
schon als Sorgen? Als Spieler würde ich jetzt sagen, 3 Punkte auf dem Konto, nicht gut gespielt. Ich glaube, das hat man in den Gesichtern der Spieler auch gesehen, dass sie nicht zufrieden waren. Aber sie haben die 3 Punkte und in die Saison zu kommen ist immer wichtig. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, dass du die 3 Punkte hast, um Ruhe zu haben. Und ich glaube, das haben die Dortmunder. Man hat Terzic gehört nach dem Spiel in der PK, dass sie natürlich viele Dinge verbessern müssen, aber da gehe ich von aus. Wichtig war erstmal dieser Sieg für Dortmund.
Glaubst du denn, Tim, dass dieses Saisonfinale der vergangenen Saison beim BVB nachwirken wird irgendwie? Dass das schon?
Nee? Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt so lange her. Natürlich ist es bitter für jeden Dortmunder und vielleicht auch für die gesamte Bundesliga, dass es eben nicht geklappt hat. Aber da haben sie jetzt einen klaren Cut mit der Sommerpause gehabt. Und man muss fairerweise sagen, Dortmund hat sich richtig schwer getan und vielleicht muss man das andersrum sehen, dass die Kölner gestern extrem gut performt haben. Also sehr aggressiv, sehr kompakt, nach Ballverlusten direkt wieder die Räume eng gemacht haben. Immer wieder gefährlich über Kontersituationen. und haben sich da einiges erarbeitet. Und Dortmund hat das auch gemerkt, dass sie, und das haben sie wahrscheinlich schon aus der vergangenen Saison mitgenommen, normalerweise haben sie in der vergangenen Saison solche Spiele auch mal abgegeben. Und dieses Mal haben sie es eben gezogen. Und das sind eben die Spiele, wie Stefan auch schon sagt, die musst du erstmal gewinnen, reinkommen, 3 Punkte in 10 Tagen, fragt eh keiner mehr nach.
Wie gut ist Dortmund? Wie gut erwartest du sie?
Ja, was Stefan sagt, erstmal ist wichtig, Ergebnisse zu erzielen. Also ich hätte es genommen, das Ergebnis und die 3 Punkte, muss ich ganz klar sagen. Und ja, Dortmund ist eine gute Mannschaft, die wird sich finden. Und so ein Ergebnis bringt dann erstmal Ruhe. Und ich glaube schon, dass diese Mannschaft, dass einiges zu erwarten ist von dieser Mannschaft.
Wenn wir mal ins Spiel gehen und gucken auf die Chancen von Köln, die hatten eine ganze Menge. Eine haben wir mal rausgesucht von Davy Selke aus der 17. Minute. Was gefällt dir da bei Dortmund nicht so gut, Stefan?
Ja, mir gefällt viel mehr das, was Köln da spielt. Ne? Also wirklich mit wenig Kontakten kommen sie durchs Zentrum zum Abschluss. Also Köln hat es wirklich gut kombiniert auch. Ne? Hier haben sie Glück. Süle blockt den Schuss noch. Die Kölner haben vieles gut gemacht. Und die Dortmunder haben in vielen Situationen eben Glück gehabt. Oder eben Gregor Kobel im Tor, der die Null dann wirklich gehalten hat. Wir haben ja noch mehr Szenen uns auch angeschaut, wo Kobel wirklich dieser Spieler war, der das Spiel eigentlich gewonnen hat.
Total, absolut. Du, Tobi, verfolgst ja auch die Nationalmannschaft und damit auch natürlich die Nationalspieler von Dortmund. Würdest du mitgehen mit dem, was Tim gesagt hat, dass dieses Erlebnis aus der letzten Saison abgehakt ist und dass sie jetzt schon wieder, sagen wir mal, du musst ja auch dran glauben, wenn du angreifen willst. Das kann ich mir so nicht so ganz vorstellen oder schwer vorstellen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das komplett abgehakt sein wird, dieses Erlebnis. Also das erste Spiel schwer und klar, man kann noch nicht viel beurteilen. Wenn du sagst, Nationalmannschaft verfolge ich, klar, vor allem Auge auf Niklas Süle, wie der jetzt gespielt hat, wie er sich präsentiert hat.
Sieht fit aus immerhin, ne?
Ist zumindest in der besseren Form als am Ende der vergangenen Saison, definitiv. Mats Hummels, glaube ich, auch noch einer der Besten von Dortmund, gestern ein paar Mal gerettet. Aber ich erwarte ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Dortmund nochmal so eine Chance bekommt wie letztes Jahr und ob da nicht andere Mannschaften eher oben mit dabei sind und den Bayern Konkurrenz machen.
Sprechen wir nachher auch über das Spiel Leverkusen-Leipzig, da sind ja 2 Mannschaften aufeinander getroffen, denen man viel zutrauen kann. Ne?
Definitiv, hat man auch gestern bestätigt bekommen.
Ja, also bleiben wir aber trotzdem jetzt nochmal beim BVB und gucken auf das Siegtor von Mahlen, der ja vorher schon ausgewechselt werden sollte, dann doch drin blieb und dann frage ich mich, Stefan, wie oft musst du das trainieren, dass du den dann da dir selber so absichtlich gegen das Standbein schießen kannst?
Ich glaube, bei diesem Eckball ist ganz entscheidend dieser Laufweg und im Endeffekt das, was Metscher macht. Ne? Also genau vorne auf den ersten Pfosten zu gehen, den Ball dann zum zweiten zu verlängern. Das, denke ich mal, ist ein Stück weit auch einstudiert. Und das ist natürlich maximal glücklich. Aber sonst hätten die Dortmunder gestern das Spiel auch nicht gewonnen. Also genau so ein Tor musste fallen. Ne? Mit viel, viel Glück die 3 Punkte dann geholt.
Weil du einen Matcher ansprichst, wie hat sich der BVB verstärkt, Tim, aus deiner Sicht? Er ist ja einer von denen und das war durchaus umstritten, weil er ja auch so ein paar Posts hatte in der Vergangenheit. Viele Fans gesagt haben, wissen wir nicht, ob das der Richtige ist. Jetzt bleiben wir mal bei der sportlichen Bewertung. Also ein Matcher und die beiden anderen großen Transfers, wie gut findest du die?
Ja, und Sabitzer, auch Sabitzer. Ne? Ja. Ich glaube, der gestern eine solide Partie gespielt hat. Gerade Sabitzer, ein Netscher, der reinkommt, das Tor im Grunde vorbereitet. Also, sie haben natürlich einen riesen Verlust durch Bellingham gehabt, das ist natürlich klar. Sie versuchen das jetzt über mehrere Positionen aufzufangen, auch das so ein bisschen zu verteilen. Ich glaube, dass sie trotzdem wieder angreifen können, angreifen werden, die Dortmunder. Das Potenzial haben sie. Und dazu gehören eben solche Spiele wie gestern.
Und da sehen wir die 3 angesprochenen Spieler. Bensebaini, der Gladbach fehlt, der aber den nächsten Schritt machen wollte. Und das ist, glaube ich, auch verständlich, oder?
Ja, Rami hat uns relativ früh gesagt, dass er den nächsten Schritt machen wollte. Und Rami ist ein hervorragender Verteidiger. Und ich glaube, er wird dem BVB gut tun.
Also, wir sind gespannt, wie das weitergeht beim BVB. Edin Terzic, hat der was mitgekriegt von der letzten Saison? Also sagen wir mal sowas, was ihn im Herz getroffen hat. Ich habe letzte Woche gesagt, er hat im Sportstudio darüber erzählt, wie viel ihm das bedeutet hat, was von der Süd zurückkam an Emotionen, nachdem sie diese Meisterschaft aus der Hand gegeben haben. Glaubst du, er wird sich noch weiterentwickeln und verändern vielleicht einen oder anderen.
Wir müssen nochmal zurückblicken auf letzte Saison. Also da haben Sie den Abgang
Haaland
sehr, sehr gut kompensiert, finde ich. In diesem Jahr bin ich fest davon überzeugt, dass Sie auch den Abgang Bellingham sehr gut verkraften werden. Ich glaube, dass du immer Charaktere in der Mannschaft hast, die eben mit so einer Niederlage, mit einer großen, eben dem Verlust der Meisterschaft am letzten Spieltag, dass denen das schon in den Klamotten hängt. Das werden wir aber erst in den nächsten Wochen beobachten können.
Ja.
Ich glaube aber, dass viele Spieler sich daraus diese Motivation ziehen, zu sagen, auch wenn es wehgetan hat, sind wir bereit, wieder aufzustehen mit der Unterstützung der Zuschauer, mit den Fans, die ja gierig danach sind, glaube ich, kommt eher eine positive Reaktion von den Dortmundern, als dass wir negativ denken sollten.
Das wird halt genau die Frage sein bei Dortmund, ob die an diesem letzten Spieltag zerbrechen oder ob sie daraus die Kraft ziehen können. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, wie das Ganze ausgehen wird.
Entscheidend ist ja jetzt die jetzige Phase noch nicht. Jetzt bist du immer noch Jäger als Dortmund, ganz klar. Erst wenn du Gejagter bist, dann zeigt sich, ob du Stabilität gewonnen hast durch diese Negativerfahrung.
Aber dann haben die Zuschauer im Stadion übrigens gestern auch wieder ein gutes Gespür gehabt. Da war mal eine Phase, wo Köln wirklich auch guten Ballbesitz gehabt hat. Da wurde es ein bisschen unruhig, da gab es so leicht schon ansatzweise Pfiffe. Und dann haben die aber immer mehr Druck aufgebaut, die Dortmunder. Zweikämpfe gewonnen, Tacklings gewonnen. Und dann hast du richtig gespürt, wie diese Euphorie wieder hochkam. So wie im letzten Drittel der letzten Saison auch. Und das pusht dich natürlich als Spieler. Und dann hast du auch gemerkt, okay, da ist ein neuer Drive drin. Hier geht auf jeden Fall noch was.
Das musst du natürlich, muss man ja auch schauen, ob man diese Situation annimmt, wenn sie kommt. Weil das wird das Entscheidende.
Ja, genau. Das ist ja das, was
Jörg auch sagt. Genau. Wenn die Situation wieder da ist, was zu gewinnen.
Ja, und jetzt spielst du gegen den 1. FC Köln. Und jeder erwartet von dir Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Das ist eine klare Sache. Und,
das sagt der Gladbacher.
Nein, das erwarten die Fans, das erwarten die Leute, gar keine Frage. Aber Wettkampfmodus ist dann nochmal was anderes. Und sie ziehen das Spiel aber trotzdem. Und das zeigt ja auch Qualität. Ne? Wenn du dein Spiel kurz vor Schluss entscheidest, mit einer Standardsituation, die man trainieren kann, wie Stefan sagt, das wie es dann fällt, ist vielleicht dann glücklich, aber das muss man schon sagen. Und das gibt jetzt erstmal Ruhe. Und wenn du ein Spiel, wo du nicht gut warst, gewinnst, wenn du die schlechten Spiele gewinnst.
Das tut gut, ne?
Das tut dann auch gut, finde ich.
Auf jeden Fall. Und wir sprechen gleich weiter hier in der Sendung nach einer kurzen Pause über den FC Bayern München. Da bestimmt ja ein Mann die Schlagzeilen der letzten Wochen. Das ist Harry Kane. Und Tim war im Stadion, hat das aus nächster Nähe gesehen. Assist, Tor geschossen, irgendwie mittendrin, alle Herzen ihn. Offensichtlich ist er angekommen beim FC Bayern. Ob das so ist oder ob man noch abwarten muss, wie vorsichtig man mit Vorschusslorbeeren vielleicht sein muss, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg. Doppelpass, kurzen Moment Geduld. Wir wischen einmal durch und sind gleich wieder da. Sommertag, der Stahlberg-Doppelpass, Ayo von Adel und Ben. Hat die letzten dunklen Wolken hier vertrieben. Wir sind bester Stimmung und freuen uns auf die weitere Sendung. Ich habe es ja gesagt, wir wollen über den FC Bayern sprechen. Ein bisschen auch über deinen ehemaligen Verein Werder Bremen. Da kann man sich ja auch Sorgen machen. Aber natürlich ist im Zentrum der Berichterstattung momentan in der Bundesliga ganz generell ein Mann, der teuerste Transfer aller Zeiten ist und vorgestern am Freitagabend geliefert hat, nämlich Harry Kane.
Die gute Laune Bayern sind zurück. Und sofort mittendrin Rekordeinkauf Harry Kane. So schnell hat sich gefühlt noch kein Neuzugang voll integriert.
Deshalb ist es natürlich perfekter Einstand. Harry ist ein Top-Spieler, eine Top-Persönlichkeit.
Top-Typ also und Top-Fußballer. 3 Minuten Bundesliga nur und schon der Klasse-Assist zu Sanés wegweisendem Führungstreffer bei Werder Bremen. Und Trainer Tuchel? So genervt er war nach der Supercup-Pleite, so zufrieden war er jetzt. Nicht nur mit Kanes Performance.
Keine Auf und Abs im Spiel, keine Konzentrationsmängel, kein Verlust an Energie.
Und doch schauten alle nur auf Englands Rekordtorschützen. Ein Statement, sein Auftritt. Erstes Bundesligaspiel, erstes Bundesligator. Und zu Tuchels Freude forderte Kane nicht nur hier beim 2:0 den Ball. Er war insgesamt auffällig und auffällig gut. Sportlich wie menschlich scheint auf Anhieb alles zu passen. Und darum keimt bei den Bayern eine vage Hoffnung auf. Ist Kane vielleicht sogar der bessere Lewandowski?
Ja, so wie das hier bei uns ist, wir sind sehr zurückhaltend mit unseren Thesen. Ist er einer, der diesen Abgang Lewandowski irgendwann wirklich vergessen machen kann? Ob er der bessere ist?
Die Frage hätte man sich wirklich sparen können.
Was?
Doch. Weil ich glaube, Lewandowski, genauso wie Gerd Müller, die stehen für sich, für die Generation, für die Geschichte, die sie geschrieben haben. Mhm. Und den stellen wir auch keine Vergleiche an. Das sollte man grundsätzlich nicht. Aber Harry Kane ist natürlich dieser Spieler gewesen, den Bayern München unbedingt gebraucht hat. Das hat man im letzten Jahr gesehen, nach dem Abgang von Lewandowski, dass da ein Vakuum entstanden ist. Und das haben sie jetzt. Aber nicht nur Harry Kane hat am Freitag überragend performt, auch ein Sané, ein Goretzka, finde ich, haben wirklich richtig, richtig gut gespielt. Die Bremer, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, in der ersten Halbzeit war extrem dünn. Aber die Bayern, und ich finde auch das, was Tuchel gesagt hat, wir hatten keine Auf und Abs, sondern sie waren konstant wirklich hochkonzentriert. Mhm. Haben ein klasse Spiel gemacht, so habe ich sie lange nicht gesehen.
Wenn wir bei Kane bleiben, man hat das Gefühl, er ist eine Woche da und ist aber wirklich schon in der Mannschaft angekommen, oder?
Einerseits ja, also die Statistik jetzt mit einem Tor und einer Vorlage spricht natürlich dafür.
Ich meine jetzt
aber
eher so, wie sie alle miteinander interagieren.
Persönlich,
so, ja?
Persönlich macht er das gut, auch in der Kabine, kostet über 100 Millionen, aber ist bescheiden. Englischer Nationalmannschaftskapitän, fügt sich da gut ein. Die Mannschaft hat, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden, dass sie wieder einen echten Neuner hat. Also das sah zwar schon gut aus, aber ich habe danach mit...
Das Spiel ist noch nicht auf ihn zugeschnitten.
Ja, mit Verantwortlichen und mit Spielern darüber gesprochen und die sagen, es gab so viele Situationen. Ich meine, es ist ja wirklich eng und die sieht man vielleicht jetzt in der Realgeschwindigkeit gar nicht so. Aber wo sie Kane anspielen hätten können, wo der klatschen lassen kann, wo er einfach als Neuner da vorne drin steht. Mhm. Wenn du ein Jahr lang ohne Neuner gespielt hast und Lewandowski eben nicht da war oder kein Neuner, musst du dich erst wieder an ihn gewöhnen. Aber es ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, weil der Einstand war... Einstand nach Maß und so kann es weitergehen.
Und er ist ein spielender Neuner, ne? Der steht nicht nur im 16er, holt sich die Bälle hinten. Was zeichnet ihn alles aus?
Ja, unheimlich torgefährlich. Hat eine super Quote, hat eine gute Abschlusstechnik. Und ich glaube, dass für Bayern in den großen Spielen wird sich dann entscheiden, ob er an Lewandowski rankommt. Stefan hat es gesagt, Lewandowski steht für sich. Trotz alledem glaube ich, dass es wichtig war, für Bayern München wieder einen klaren Neuner zu haben. Und wie gesagt, in den großen Spielen, glaube ich, kann er den Unterschied machen. Und Glückwunsch an die Bundesliga, weil es ist für die Bundesliga gut, dass wir einen Spieler aus England, einen Topstar aus England holen konnten. Und jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt. Und ich glaube schon, dass Kane der Bundesliga gut tun wird.
Und er ist eben nicht nur der vorne die Tore macht, sondern das erste Mal gefeiert wurde er in Bremen vom Gäste-Fanblock, also vom Bayern-Fanblock in der 6. Minute, also einen Freistoß von Bremen aus dem eigenen Strafraum geköpft hat. Also er war auch hinten mit dabei, er hat die Bälle teilweise am eigenen 16er abgeholt und genau so muss er spielen und so kommt er auch ins Spielen bei Bayern.
Das ist ja nochmal was anderes, wenn man das am Fernsehen verfolgt, wenn man im Stadion ist. Du warst für The Zone da, hast das Spiel aus nächster Nähe gesehen. Was hat dir an ihm gefallen und was, sagen wir mal, fehlt noch im Zusammenspiel der Mannschaft mit einem klaren Neuner?
Ich glaube, Tobi hat es gesagt, die Mannschaft weiß noch gar nicht, wie gut oder welchen guten Neuner sie gerade bekommen haben. Coman hat es in einigen Ansätzen gezeigt, hat versucht schon mit ihm dieses Zusammenspiel zu suchen, Doppelpässe in die Tiefe wieder reinzugehen, Steckpässe zu bekommen oder eben auch Kane selber in Szene zu setzen. Ja, ein unfassbarer guter Spieler, 213 Tore, glaube ich, in der Premier League gemacht, alles um die Box herum aus 20 Metern. Insofern kann sich die Bundesliga darauf freuen.
Und wir standen nach dem Spiel noch zusammen und Tim, der auch doch ein paar Bundesliga- und Länderspiele gemacht hat, gesagt, der erste Kontakt von Harry Kane, der ist natürlich...
Beim Tor?
Generell, bei der Ballverarbeitung ist natürlich sensationell, wie er das macht.
Gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir gucken auf das 0-1, vierte Minute schon, Sané. Doppelpass mit Harry Kane.
Ja, also... Er setzt sich ab. Also ich meine, das über das Abwehrverhalten der Bremer müssen wir jetzt in dem Falle vielleicht eigentlich nochmal eine Sondersendung machen. Aber trotzdem spielt Harry Kane ihm den Ball so perfekt in den Raum, dass er kaum einen Tempoverlust hat, Sané. Und dann weiß jeder, sobald Sané frei aufs Tor zugeht mit dem Tempowechsel, macht er ihn intelligent, also schiebt ihn auch rein. Das war richtig, richtig gut. Aber die Aktion vorher, wie er sich von Veljkovic löst, um ihn dann reinzuspielen in den Raum, ins Zentrum der Abwehr von Werder Bremen, nach 4 Minuten übrigens, das macht er schon richtig gut.
Ist er ein Glücksfall für die Bundesliga oder übertreiben wir da ein bisschen?
Nein, da übertreiben wir überhaupt nicht, weil er ist ja nicht nur ein Weltstar, sondern er ist wirklich ein Weltstar. Manche bekommen ja sehr schnell dieses Prädikat. Er hat in der Premier League nachgewiesen, in der englischen Nationalmannschaft nachgewiesen, welche fußballerischen Qualitäten er hat. Er ist aber auch wirklich als Persönlichkeit jemand, der international Beachtung findet, der geschätzt wird. Und insofern ist das ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen jetzt für die Bundesliga zum 60. Allerdings der wahre Wert, auch preislich, der wird sich zeigen in der Champions League. Für die Bundesliga reicht das allemal.
Gucken wir mal auf sein Tor. In der 74. Minute war es dann soweit. Erster Treffer von Harry Kane in der Fußball-Bundesliga. Stefan, wir haben von Tim ja gerade schon die ersten Kontakte gehört. Hier auch, ne? Der Ball von Davis ist gut, aber nicht perfekt eigentlich. Ein bisschen fast nach hinten. Aber er macht es halt bärenstark.
Genau, also hier muss man wirklich Alphonso Davis herausheben, der direkt Tempo aufnimmt. Das, was Tuchel ja auch immer fordert, ne, in der Spieleröffnung sofort Tempo aufzunehmen. Und Harry Kane ist natürlich denn der Spieler, der sich zentral aufhält. Kein perfekt gespielter Pass, aber Harry Kane, kannst du den Ball so spielen? Der wird ihn schon verarbeiten. Und der natürlich ein bisschen glücklich, wird leicht abgefälscht. Aber
wäre trotzdem reingegangen, oder?
Ja, aber dieses entscheidende 2-0, dafür ist ja ein Neuner dann auch da, wirklich Ruhe reinzubringen. Da war Bayern ein bisschen am Wackeln vor dem 2-0. Mhm. Und dafür steht auch eine 9 und dafür steht Harry Kane.
Roland hat eingeatmet.
Ja, was er perfekt macht, ist, dass er sich super absetzt. Ne? Er setzt sich genau zwischen beide Innenverteidiger. Nur die haben keinen Zugriff mehr, obwohl sie relativ nah sind. Und das macht er perfekt und das zeichnet natürlich einen Topmann aus. Der Kontakt war dann gut. Ja, da brauchst du auch ein bisschen Glück.
Ja, klar.
Und das hat er gut gemacht.
Hier ist die Szene nochmal. Ich wollte gleich auf eine andere Szene zu sprechen kommen, Stefan, die dir aufgefallen ist. Aber gucken wir erst nochmal auf das Tor. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Kane-Tore in dieser Saison, will ich mal antizipieren. Dir ist was aufgefallen, das war nach Anstoß, ne? Oder vor Anstoß.
Ja, Harry Kane ist ja nicht nur der Stürmer, der die Torchancen im Endeffekt dann reinmacht und er hat ja auch Führungsqualität und hier sieht man, ja, er verzögert, er wartet, nach dem 2-0, er wartet, er verzögert, der Schiri schiebt ihn eigentlich schon in die andere Hälfte, aber er sagt, nein, ich möchte das nicht, weil ich will den Goretzka im Zentrum des Spiels haben, komm hierher, bleib nicht über außen, hier sieht man das, und das ist Führungsqualität. Sind Kleinigkeiten im Fußball, aber so entscheidend, glaube ich, für das Team und auch für Thomas Tuchel.
Und das macht er eigentlich von Anfang an, ne? Also dass er schon dirigiert und macht und tut, also er hat nicht so eine Anlaufphase, wo er erstmal mitläuft und guckt, ne? Also,
aber das zeichnet die Top-Top-Spieler eben aus, ne? Die sind sofort da, übernehmen Führungsqualitäten, besprechen viele Sachen, auch viele kleine wichtige Details mit dem Mannschaftsteil, mit den Einzelnen, schieben sie auch in ihre Position rein und da erkennst du einfach auch, dass er ja mit der ersten Sekunde angekommen ist.
Ja, dann kommen aber auch charakterliche Eigenschaften dazu. Soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz, nämlich das so rüberzubringen, dass du eben nicht als Weltstein in der Kabine auftauchst und sagst erstmal, hey, was wollt ihr denn hier? Denn da spielen ja auch schon ein paar richtig gute. Und dort sich gleich zu akklimatisieren, indem man auch für den Mannschaftskameraden vernünftig umgeht, ist auch ein großes Plus. Und das scheint er mir sehr, sehr gut zu machen. Nice guy, der dann aber auch die Leistung bringt.
Ja, und der ist, also was er für ein Top-Profi ist oder was er weiß, was er auch für ein Standing hat und was dieser Transfer bedeutet, der hat, glaube ich, um 2.30 Uhr in der Nacht seinen Vertrag unterschrieben und hat dann in derselben Nacht noch sich, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit genommen für Shootings, für verschiedene Videoeinspieler, weil er natürlich auch weiß, die Begleiterscheinung eines solchen Transfers ist auch Social Media, wie kann man das Ganze vermarkten? Ich glaube, es wurden am ersten Tag 15.000 Trikots von ihm verkauft, also und da ist auch einer, der nachts um 3 noch bereitsteht, weil er dann sagt, okay, ist Teil des Jobs und mache ich mit.
Also er bewegt die Fußball-Bundesliga natürlich auch im Netz und da hat Katharina ein paar Sachen rausgesucht.
Ja, vor allem wollen wir erstmal schauen, was sein Heimatland eigentlich dazu sagt, zu seinem Bundesliga-Debüt. Denn man ist auf der Insel stolz wie Oscar, so schön sagt man doch hier, ne? Die Sun hat beispielsweise Folgendes getitelt. Harry Kane, also Achtung, keine Unwetterwarnung, es geht logischerweise um ihn. Es ist ein schönes Namenswortspiel in diesem Fall. Er zeigt bei seinem Debüt in der Bundesliga, dass er der wichtigste Mann ist für die Bayern mit einem Tor und einem Assist. Dann haben wir die Daily Mail, die weiterschreibt, Bayern München hat seinen neuen Helden und es ist Englands Kapitän. Und das, obwohl Harry Kane unfassbar irrsinnig hohe Standards selbst hat, hat er ein atemberaubendes Debüt hingelegt und wird Schockwellen durch Deutschland schicken. Wir lassen das mal so stehen. Und wo wir jetzt schon den Kollegen von der Bild hier haben, ja, dann nehmen wir auch noch die Bild-Zeitung mit rein. Jesse Kane, das wurde nämlich auch auf der Insel immer wieder aufgegriffen. Ja, er kann, ja. Kane kann es, so lassen wir es mal stehen. Und dann haben wir auch noch einen Post von einem User, der schreibt, Niklas, ich kann euch nicht sagen, woran ich es genau festmache, aber ich finde Kane direkt viel sympathischer und nahbarer als Lewandowski irgendwie. Jetzt habe ich bei Stefan gerade zugehört, der wollte sportlich eigentlich gar nicht so richtig den Vergleich ziehen. Menschlich kann ich aber, und das hat ja auch Tobi Altscheffel gerade gesagt, sogar diesen Eindruck ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es die Runde weiter sieht.
Ja, das ist ja vielleicht schon, da ist ja sicher ein bisschen was dran. Also Lewandowski war ja auch so in der Mannschaft, auch beim Training oft eher so ein bisschen ein Einzelgänger. Das Gefühl.
Wie willst du das jetzt nach einer Woche oder nach so wenigen Tagen sagen? Also natürlich lebt er sich für den Status und das Standing, das er hat, sehr, sehr gut ein. Mhm. Aber auch Lewandowski hat ja wirklich alles für seinen Job gemacht. Und wenn das wir jetzt über diesen Torrekord sprechen, Lewandowski hat, glaube ich, 7 Jahre spielen müssen, bis er mal auf diese Marke gekommen ist und hat er hinterher gejagt. Jetzt von Kane zu erwarten, dass er da anknüpft. Ich glaube, im ersten Jahr vielleicht, natürlich werden wir es erwarten und die Erwartung hochschrauben, aber davon kann man noch nicht ausgehen.
Ich habe auch den Kopf geschüttelt.
Ja, ich finde den Vergleich einfach, den muss man sich sparen. Weil es sind 2 verschiedene Persönlichkeiten, 2 verschiedene Spieler. Mhm. Sie haben die gleiche Position, sie haben die gleiche Aufgabe, in erster Linie Tore zu schießen. Aber das jetzt 100% nebeneinander zu legen, das sehe ich überhaupt nicht.
Aber er ist auf jeden Fall einer, der offensichtlich schon da ist, der funktioniert in der Mannschaft und an dem, Stefan, sich auch junge Leute wie Tell zum Beispiel wahrscheinlich eine ganze Menge abgucken können. Er hat es natürlich super gemacht, das Tor, was er da geschossen hat gegen Bremen. Aber der wird profitieren von Kane?
Natürlich wird er profitieren von Harry Kane. Wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten. Ich sehe das mal so ein bisschen so, zu meiner Zeit war ein Roque Santa Cruz da mit seinen 17 damals und hat so viel gelernt von Giovanni Elba. Das ist Gold wert. Das ist auch Gold wert hier für Tell, wenn er Harry Kane da hat. Und wenn er Fragen hat, dann gehst du zu dem mitbesten Stürmer der Welt. Alle anderen drumherum werden davon profitieren. Und Kane auf der anderen Seite wieder von den Jungs, die er um sich herum hat. Also das ist ein absoluter Gewinn. Und Tell wird auch profitieren. Und ich wünsche mir bei Tell natürlich, und das habe ich auch am Anfang der Saison gesagt, dass er noch mehr Spielzeiten bekommt. Ja. Aber da geht die Tendenz ja ganz stark.
Sein Vorteil ist natürlich auch, dass er über den Flügel kommt. Also die Position 9 ist von Kane besetzt, das sagt der Tuchel auch. Aber der kann über links und rechts kommen und die Bayern sind ganz klar, obwohl Kane gekommen ist, Tell darf auf gar keinen Fall den Verein verlassen, weil das Talent ist riesig von ihm. Und es wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler, wenn man jetzt sagen würde, nur weil die 9 besetzt ist, kann Tell nicht mehr da bleiben.
Nach dem Tor der Jubel, das ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, meine Damen und Herren, von Tell, dieser nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, dieses bekannte Bild. Das hat er gemacht, weil er rassistisch beleidigt wurde. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Roland Wirkus, wir haben ja am letzten Pokalwochenende hat der Kollege Zorniger sehr deutlich gesprochen, Trainer von Fürth, dass das immer noch ein Problem ist. Rassismus in der Bundesliga ist doch eigentlich beschämend, oder?
Ja, muss man klar sagen. Das gehört sich nicht. Ich glaube, dass gerade auch Tell und auch die anderen Jungs einen guten Job machen in der Bundesliga. Und ja, das ist Sport und es ist nicht okay.
Welche Chance haben wir, das zurückzudrängen? Zu beenden sehe ich nicht, aber welche Chance haben wir, einfach diese Spieler zu schützen vor diesen, ich sag's jetzt mal, Idioten?
Also im großen Kontext ist es ganz klar Bildung. Bildung und Erziehung in der Gesellschaft, gar keine Frage. Und das andere ist, wenn ich es im Stadion erlebe, im persönlichen Lebensraum erlebe, persönliche Ansprache, sofort einschreiten, unter Sicherheitsbedingungen natürlich auch, Schutz geht vor. Aber es gibt ja auch Fälle, wo in Kurven dann auch Leute schon angesprochen worden sind oder im Stadion.
Zum Glück, aber vielleicht zu wenig. Ne?
Aber zu wenig. Also Zivilcourage mit Sicherheit im aktuellen Fall. Und grundsätzlich, auch wenn das jetzt ein bisschen oldschool klingen mag, über Bildung und Erziehung geht nichts.
Aufstehen, das Ganze artikulieren, bei jeder kleinsten bei jedem kleinsten Hinweis darauf. Und man sieht es jetzt bei Zorniger, die Rede war super, was er da gesagt hat auf der PK, emotional und trotzdem genau den Punkt getroffen. Und das ist nur Zweitligatrainer und das Ganze geht viral und alle beachten es. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das in allen möglichen Insta-Feeds und was weiß ich wo gesehen habe. Wenn das in der ersten Bundesliga, wenn das ein Trainer macht, wenn das ein Thomas Tuchel, natürlich haben die Bayern was gemacht, aber ich sage nur, wenn es ein Trainer von der Größenordnung mal auch machen würde, bei jeder Kleinigkeit darauf hinweisen würde, dann wird das Ganze viel klarer sein und für alle noch mal mehr im Gedächtnis, als wenn das jetzt nur einmal ein Fall war und dann sagt man, okay, damit ist es gesagt und getan. Also immer weiter und bei wirklich jeder Möglichkeit darauf hinweisen und das ansprechen.
Und die Reaktion von Ihnen hier, liebes Publikum, zeigt uns, dass wir da alle die gleiche Meinung haben. Rassismus darf im Fußball keinen Platz haben und da sind wir gerne auch hier beim Doppelpass immer wieder jemand oder eine Sendung, die versucht, diese Botschaft zu verstärken und zu verbreiten. Wir machen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Gucken auf Borussia Mönchengladbach, auf die aktuelle Situation, auf die Vergangenheit, die Zukunft. Aber natürlich sprechen wir auch noch über Werder Bremen. Saisonübergreifend ist das eine bittere Bilanz. Das könnte eine schwierige Saison werden. Und Sie können sich den Tag versüßen, wenn Sie jetzt beim Gewinnspiel aufpassen und vielleicht den Preis abräumen. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück hier im Airport Hilton. Kurzen Moment Geduld, der Stahlwerk Doppelpass geht gleich weiter. Zum Stahlwerk Doppelpass, Mario von Adel und Fans. Lassen die letzten Töne verklingen und wir machen weiter hier in der Runde mit Tim, der große Erfolge bei Werder gefeiert hat. Die Zeiten sind lange vorbei. Die Aufstiegssaison letztes Jahr war gut. Machst du dir trotzdem Sorgen um Werder? Weil wenn wir gucken, saisonübergreifend waren es, glaube ich, jetzt 17 Spiele mit 2 Siegen nur. Also ein bisschen wenig.
Ja, ein bisschen dünn tatsächlich. Das Spiel vom Freitag muss man vielleicht ein Stück weit ausblenden, weil Bayern einfach auch wirklich richtig gut gespielt hat. Ich glaube, dass sich Werder jetzt für die kommende Saison noch auf 2-3 Positionen verstärken sollte. Tatsächlich.
Wo denn?
Also auf den Außenverteidigerpositionen mit Sicherheit, sodass man da ein besseres Konkurrenzverhalten hat. Gerade Jungen da auch nochmal einen an die Seite zu stellen, der vielleicht auch mehr noch den offensiven Gedanken hat. Auf der rechten Abwehrseite haben wir eigentlich den Mitch Weiser. Wenn der ausfällt, so wie jetzt in der Vorbereitung und dann nur eben über 50, 60 Minuten spielen kann, musst du einen Berg aktuell einsetzen. Das kann natürlich nicht die Lösung sein für eine Saison, in der man natürlich gerne drinbleiben möchte. Und ich glaube, das ist auch das erklärte Ziel. Insofern gibt es da sicherlich noch 2-3 Transferbaustellen, die da zu regeln sind. Aber ich denke, dass da Frank Baumann und Clemens Fritz schon was in der Schublade haben werden.
Du lebst ja nach wie vor in Bremen. Wie ist denn so die Stimmung? Ist Ruhe rund um Werder?
Ja, rund um Werder total. Also die ganze Stadt hat sich gefreut auf das Spiel jetzt am Freitag. Elektrisierend war das, auch im Stadion. Jeder, der da war, wenn der Flutlichtmast angeht oder die Flutlichtmasten im Weserstadion, dann knistert das förmlich. Mhm. Und jeder hat sich gefreut auf die neue Saison. Natürlich war es ein bisschen ernüchternd, gerade die erste Halbzeit. Das war
Pokalaus gab es auch noch, ne?
Pokalaus gab es auch noch. Gab es aber auch schon zu meiner Zeit, ehrlicherweise.
Gab es schon also immer mal wieder, aber jetzt hast du also mit 2 Negativerlebnissen sozusagen.
Ja, natürlich, jetzt muss man nicht alles in Grund und Boden reden bei Werder, das nicht. Man weiß, welche Qualitäten man hat, man weiß, welche Qualitäten man noch braucht, ne? Gerade was jetzt das Transferthema angeht. Werder Bremen kommt einfach auch immer wieder über dieses Mannschaftsgefüge und das wissen sie, da müssen sie stabil sein, da darf keine Unruhe reinkommen. Sie können solche Niederlagen wie jetzt auch am Freitag kompensieren und auch gut einordnen. Das ist eben auch wichtig für so eine Mannschaft, die eben in der Liga bleiben will. Und trotzdem sollte man irgendwann dann vielleicht auch anfangen, andere Ansprüche an sich zu stellen.
Wie meinst du das?
Ja, also ich bin immer ein Freund und ich, Stefan sicherlich auch, sich damit zufrieden zu geben, in einer Liga zu bleiben, ist ein schönes Ziel, natürlich. Mhm. Aber ich als Spieler würde dann irgendwann auch sagen, so, jetzt können wir auch mal einen Haken hintermachen. Jetzt wollen wir vielleicht mal einen stabilen, einstelligen Mittelfeldplatz erreichen. Das bedarf natürlich Zeit, keine Frage. Aber das wäre so mein Anspruch. Und dann irgendwann natürlich logischerweise nach oben auch mal wieder hinschielen. Also jetzt nicht zum deutschen Meistertitel, aber
international. Gab's ja auch mal.
Und zwar häufiger. Auch mal, ja. Ist jetzt 20 Jahre her tatsächlich.
Ja, genau.
Darf es aber keine Du hast gesagt, zwei, drei Baustellen jetzt im Transfergeschehen noch, wird auch geschlossen, kann ich verstehen. Da darf es keine weitere geben, da darf ein Niklas Füllkrug nicht noch gehen.
Ja, und wenn er gehen sollte, dann musst du natürlich einen richtig guten Ersatzstürmer haben, der dir Minimum 12 bis 15 Tore garantiert. Und das meine ich jetzt gar nicht persönlich, aber da kann man natürlich nicht nur mit Duxch und Kownacki in die Saison gehen. Das wäre zu wenig, tatsächlich, ja.
Aber ist dieser Anspruch oder dieser dir zu geringe Anspruch, ist das vorgegeben? Ist das auch das, was Frank Baumann sozusagen verkörpert? Ist das dieses, ja, Hauptsache wir bleiben drin? Oder?
Na, das ist ja der realistische Anspruch. Und den Anspruch, den ich gerade formuliert habe, ist einer, ich nenne es jetzt mal so eine Art Vision.
Ja.
Dass man sagt, okay, in 2 oder in 3 bis 5 Jahren möchte man da und da sein. Aktuell wäre es fatal, wenn man darüber nachdenken würde, sich einen einstelligen Tabellenplatz zu wünschen oder geschweige denn noch weiter nach oben zu schauen. Nee, nee, das ist die Situation. Die Momentaufnahme völlig richtig, völlig korrekt. Und da machen Baumann und auch Fritz einen guten Job, der nicht leicht ist, muss man fairerweise sagen. Da zaubern die schon auch jede Sommerpause. Mhm. Aber ich meine, meine Vision ist dann irgendwann zu sagen, okay, in 3 bis 5 Jahren muss dann auch irgendwann der Anspruch sein, aus eigenen Spielern, aus der Jugend, aus dem LZ sozusagen, gute Spieler hochzuziehen, zu entwickeln und strategisch gesehen dann auch natürlich über Transfers da was aufzubauen, Gerüst aufzubauen, sodass du dann irgendwann sagen kannst, in 5 Jahren, das Ziel müssen wir auch haben. Das ist unser Anspruch.
Ein bisschen klingt das ja wie bei Borussia Mönchengladbach, mit dem Unterschied, dass Werder eben in der 2. Liga war und Gladbach nicht. Aber die Aufgabe von Frank Baumann ist nicht einfach, mit wenig Geld irgendwie eine Entwicklungsarbeit zu betreiben, die sukzessive nach oben geht. Also insofern kann Roland sich da, glaube ich, gut reinversetzen, wie schwierig das ist.
Also ein schwieriger Job, gar keine Frage. Aber Werder hat es im letzten Jahr, finde ich, hervorragend gemacht. Sie haben es über das Team kompensiert. Und sie haben einen guten Trainer. Und sie haben auch im Management, finde ich, gute Lösungen gefunden im letzten Jahr. Ich habe sie gegen Köln gesehen, gegen Viktoria Köln beim Pokal. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war Kreativität. Aber wenn sie ihre Baustellen kennen und sie schließen, dann glaube ich, auch mit dem Umfeld in Bremen, was auch Ruhe ausstrahlt, glaube ich, dass sie eine gute Saison spielen werden, ihre Ziele erreichen werden. Und das Spiel gegen Bayern muss man gesondert betrachten, finde ich. Das ist eine Mannschaft, Bayern München, ja, da kannst du auch schon mal schnell 4-0 verlieren. Mhm. Und deswegen sollte man das nicht überbewerten. Ich glaube, die Bremer analysieren das sehr sachlich. Und da glaube ich schon, dass sie das hinbekommen werden.
Intern tippen, ja. Ja. Intern tippen wir ja auch, wie so viele Fußballfans vor der Saison, auch bei uns in unserem Sport 1 Tippspiel. Da bist du gar nicht mehr dabei dieses Jahr, oder? Doch.
Keine Zeit.
Keine Zeit, ja, verstehe. Einfach zu schlecht abgeschnitten. 2 Jahre hinter mir gelandet, dann hast du aufgegeben.
Oder so. Verstehe schon. Hast mir den Zahn gezogen quasi.
Aber hättest du Werder in die Abstiegszone gesetzt, wenn du mitgemacht hättest?
Ich glaube schon, dass sie gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, eine ganz entscheidende Personalie ist wirklich Niklas Füllkrug, wie er sich entscheidet. Also ich habe eher das Gefühl, wenn ich seine Körpersprache sehe im Pokalspiel Viktoria oder auch jetzt gegen Bayern München, auch das, was er gesagt hat im Interview nach dem Spiel, ist die Tendenz eher dahin, im Hinblick auch auf die EM nächstes Jahr, dass es vielleicht besser für mich ist, den Verein zu wechseln. Das ist eine ganz entscheidende Personalie, wie gesagt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir haben noch 2 Wochen oder 12 Tage, ist das Transferfenster ja noch offen. Das wird ganz entscheidend für Werder Bremen. Wenn sie ihn verlieren sollten, wird Werder Bremen definitiv gegen den Abstieg spielen. Aber ich glaube, wenn sie das im Kollektiv auffangen, und das zählt ja für alle Mannschaften, die unten stehen, dass sie eben im Kollektiv extrem gut funktionieren und harmonieren, dann sollte es Bremen auch in dieser Saison schaffen, die Klasse zu halten. Aber es wird eng.
Ja. 2 Mannschaften, denen wir uns jetzt zuwenden, weiß man auch nicht, ob die Augsburger zum Beispiel immer unabsteigbar bleiben, ob die Borussia sich im Mittelfeld irgendwie sicher platzieren kann oder ob es schwierig wird. Auf jeden Fall schauen wir auf dieses Spiel, auf dieses 4:4. Und da gab es 2, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt, 2 Elfmeter, über die man durchaus diskutieren kann. Und wir freuen uns sehr, dass der Schiedsrichter, der das Spiel gestern gepfiffen hat, heute bei uns ist. Hier ist Daniel Schlager. Hallo. Grüß dich, hallo. Schön, dass du da bist. Mit einer Nacht drüber schlafen. Wie happy bist du mit dem Spiel, mit euch als Schiedsrichterteam?
Es war natürlich ein fantastisches Spiel, 4-4, ja. Zur Halbzeit schon 3-3. Also das erlebt man auch nicht alle Tage. Mit auch einzelnen Situationen, die wirklich schwer zu bewerten waren. Die zwei Strafstöße am Ende der Nachspielzeit, auch untypisch. Aber letztendlich, wenn man die Bilder sich dann anschaut, bin ich zufrieden mit den Entscheidungen.
Die Bilder wollen wir uns anschauen mit dir und der Runde in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
So ist es. Ohne Schiris fehlt uns was. Roland, als verantwortlicher Betroffener, wie zufrieden warst du denn mit ihm und seinem Team?
Ja, wir haben gestern kurz darüber gesprochen. Erstmal ist der Job undankbar. Wenn wir hier schon diskutieren, es wird gleich sehr wahrscheinlich eine sehr differente Meinung geben. Einige sagen, das ist Elfmeter, andere sagen, das ist kein Elfmeter. Und dann sieht man, wie schwer das ist. Mhm. Was ich glaube, ist wichtig, nochmal den VAR und den Sinn und Zweck des VARs zu diskutieren. Und da gibt es eine klare Regel. Habe ich zumindest in der Schulung habe ich das erfahren, dass man bei einer klaren Fehlentscheidung eingreift. Für mich war das keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen, Daniel hat eine Sicht gehabt und die Sicht war kein Elfmeter. Das war seine Wahrnehmung und deswegen hätte ich den nicht gegeben, den Elfmeter. Jetzt aus Sicht von Borussia Mönchengladbach mit der schwarz-grünen Brille, klar. Trotz alledem, wenn man das Fallmuster sieht des Spielers, wir haben uns gestern unterhalten, dann sieht das unnatürlich aus. Es gab eine Berührung, ja, aber für mich war das unnatürlich und er hat viel mehr draus gemacht, als man hätte draus machen müssen.
Gut,
und deswegen war es für mich kein Elfmeter. Aber nochmal, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Und deswegen, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, Daniel. Also alles gut.
Danke.
Sehr gut beschrieben, Roland. Aber, und die Binse gibt es jetzt von mir, damit mal Geld in unser Schweinchen kommt. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Schauen wir uns die Szene mal an. Also Elfmeter für Augsburg und ich werfe hier mal meine 3 Euro rein. Da kommt auch die Musik dazu. Daniel, ja. Deine Sicht, du hast nicht auf Elfmeter entschieden in der ersten Reaktion genau. Auf dem Feld.
Genau. Also für mich war es so, ich habe einen Zweikampf wahrgenommen um den Ball zwischen dem Verteidiger und dem Angreifer. Da spielt der Verteidiger auch zunächst den Ball, spielt den Angreifer so ein bisschen an. Dann geht der Ball weiter Richtung Grundlinie und dann zum späteren Zeitpunkt hakt der Verteidiger nochmal nach und trifft dann seinen
Dieser
Gegenspieler.
Tritt.
Genau, trifft seinen Gegenspieler am Schienbein. Das habe ich im laufenden Spiel so nicht wahrgenommen, weshalb mich der Videoassistent dann auch gebeten hat, mir das nochmal anzuschauen.
Also ich habe es in der Realgeschwindigkeit gesehen und gedacht, ein bisschen komisch war es schon. Und bei der ersten Wiederholung, also mir war sofort klar, dass das Elfmeter geben wird, weil halt das Bein durch das Nachhaken an das eigene schlägt und er deswegen zu Fall gebracht wird. Und als ich es im Fernsehen gesehen habe und dann auch irgendwie der Kommentator des Spiels nichts gesehen, aber ich dachte, das gibt's ja nicht, das ist doch so offensichtlich, dass der deswegen hinfällt und für mich ist es eine klare Fehlentscheidung und auch ein Wahrnehmen, das von Daniel in dem Moment nicht da war und durch das Video sichtbar wird und von daher gibt's für mich überhaupt keine Diskussion, dass das ein Elfmeter ist.
Gerne Widerspruch, Roland.
Ja, klar. Für mich ist das Fallmuster, nochmal, da brauchst du mehr Kontakt, glaube ich, dass es dann zum Fallen kommt und er hat da viel mehr draus gemacht. Aber nochmal,
lass
gut
ja,
sein, das macht ja
aber
aus im Fußball.
Das machen ja die Stürmer manchmal.
Ja, eben,
ja,
eben.
Aus
eben.
Wenig viel machen. Aber ich bin bei dir, ich bin auch bei dir. Auch wenn ich mal das Gladbacher Trikot getragen habe, muss ich hier sagen, es war ein Kontakt da. Dementsprechend war die Entscheidung in meinen Augen auch richtig.
Das Einzige, dass der Engels dann noch einmal so ein bisschen abhebt, das muss nicht sein. Das war vielleicht ein bisschen zu viel und was dich dann auch zum Grübeln gebracht hat. Aber
du hast es auch ja oft angeschaut, ne?
Genau, ich habe es mir oft angeschaut, weil dieses Fallmuster für mich auch untypisch war. Wie Roland schon gesagt hat, der hebt da so ein bisschen ab. Aber letztendlich ist es so, dass der Treffer einfach evident ist. Der Spieler kommt schon vorher ins Straucheln und dann reicht eben auch so ein Beinstellen aus, um den Spieler dann zu Fall zu bringen. Ob der Spieler jetzt mehr draus macht am Ende oder nicht, das ist für mich als Schiedsrichter nicht relevant. Für mich war das ausreichend, dass er hinfällt und dass er nicht weiterlaufen kann. Und deshalb habe ich auf Strafstoß entschieden.
Wie siehst du es?
Ja, also der Fuß zieht nach, glaube ich. Du darfst als Verteidiger in so einer Situation so nicht dahin gehen, weil der Stürmer nimmt das natürlich dankend an. Und klar, als Schiedsrichter, wenn man es zunächst nicht gibt, darauf hingewiesen wird und dann sich umentscheidet, hat man eine Fehlentscheidung korrigiert. Von daher, also ich würde schon sagen, klarer Elfmeter in der Szene.
Aber ist das genau eine typische Situation dafür, dass der VAR eingreift.
Das ist
dann
die Diskussion,
kriegen wir
die
in
Roland
dieser
ja
Saison
macht,
noch sehr viele Elfmeter, und zwar auch international. Ich habe das gestern auch live gesehen und sofort gedacht, ist keiner. Mhm. Lass mich dann gerne überzeugen. Es gab eine sehr gut vergleichbare Szene mit dem Ex-Leipziger Dominik Csoboszlai für Liverpool. Der hat gestern auch einen Elfmeter gepfiffen bekommen. Der war genauso soft wie der hier. Ich sage nochmal, er hat kein VAR eingegriffen. Wenn der VAR bei solchen Kontakten das so schwerwiegend beurteilt und sagt, ich muss eingreifen, dann kriegen wir sehr, sehr viele Elfmeter.
Da würde ich gerne was dazu sagen. Der VAR soll eingreifen, wenn der Schiedsrichter eine falsche Wahrnehmung hatte, aber auch, wenn er gar keine Wahrnehmung hatte. Und dann ist die Eingriffsschwelle etwas niedriger. Das heißt, wenn der Videoassistent sieht, hey, der Schiedsrichter hat gar nicht wahrgenommen, ich habe dieses Nachhaken, konnte ich nicht sehen. Mhm. Und dann hat der Videoassistent gesagt, okay, dann geh raus und schau es dir an. Und dann ist die Eingriffsschwelle auch etwas niedriger, als wenn ich eine Wahrnehmung als Schiedsrichter gehabt hätte. Wenn ich eine Wahrnehmung als Schiedsrichter...
Also wenn du diese zweite Berührung gesehen hättest,
genau,
ja,
genau,
und gesagt, das reicht mir nicht... Dann hätte der VAR nicht, oder hätte dich nicht overruled möglicherweise, oder wärst du auch rausgegangen?
Dann sind wir beim Thema, dann kann er wirklich nur eingreifen, weil es eine klare Fehlentscheidung ist. Und das ist ein subjektiver Begriff, was ist klar und was ist offensichtlich falsch. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich keine Wahrnehmung auf dieses Nachhaken hatte. Und deshalb hat der Videoassistent mich dann auch zu Recht rausgeschickt. Und ich war froh, dass ich mir die Szene nochmal angucken konnte.
Und jetzt habt ihr gestern schon gesprochen, jetzt hörst du hier die Diskussion. Haben wir dich überzeugt, oder?
Nein.
Nein. Habe ich mir irgendwie gedacht.
Dann gucken wir aber mal. Ich habe gelernt. Also ja. Am nächsten Mal kann ich in die Kabine gehen und kann das erklären, auch den Jungs erklären, weil die waren natürlich gestern auch. Klar, in der Kabine ist darüber diskutiert worden, die Spieler haben darüber diskutiert. Jetzt habe ich so viel gelernt, dann kann ich zumindest den Jungs erklären, wann der VAR eingreift und was
wie die Schwelle ist, wann.
Ne? Und, so, ne? Und meinen Stürmern werde ich es dann auch, nimmt den Kontakt an, wenn er dann, ja. Wollen wir ja alle nicht, ne? Aber wie gesagt.
Naja gut, jetzt gucken wir mal auf den Elfer, den ihr dann gekriegt habt, für einen späten Ausgleich. Und bin gespannt, wie da die Runde das bewertet. Stefan, vielleicht fängst du mal an als ehemaliger Spieler.
Eigentlich müsste er jetzt wieder anfangen.
Ja okay, dann Roland.
Ja, macht ja Sinn, oder?
Ja, ist ein junger Spieler, der Evandro. Also muss es jetzt nochmal in... Er trifft ihn natürlich hinten am Oberschenkel. Ob das dann reicht, darüber lässt sich auch diskutieren. Aber auch da bin ich so, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, darf er nicht eingreifen und dann ist Elfmeter. Aber man kann natürlich über die Szene kann man diskutieren, ja.
Also,
ob das reicht oben,
aus der Sicht des Schiedsrichters. In dem Fall ist es eben so, du hattest eine Wahrnehmung von der Szene, du hast diese Berührung gesehen.
Korrekt.
Und deswegen sagt der VAR dann nicht, hallo,
genau, also ich hatte eine ganz gute Position in den Zweikampf und ja, das war
16 Meter
so
weg.
Genau, das war eigentlich eine klassische Situation. Der Verteidiger versucht, den Ball rauszuschlagen, sieht den Angreifer hinter sich nicht. Im letzten Moment geht der Angreifer vor den Verteidiger und der Verteidiger tritt danach den Ball und zieht auch nicht zurück, sondern zieht volle Kanne durch und trifft.
Aber dann. Für mich sieht es so aus, als ob der Gladbacher Spieler ja schon in der Luft ist, als dann die Berührung kommt.
Weil er den Ball annehmen möchte und dann wird er von hinten getroffen und kommt deshalb dann zu Fall. Ja.
Stefan, also ich konnte es jetzt in den Fernsehbildern gar nicht klar entscheiden, ob da wirklich eine Berührung
schwierig.
Da ist. Ne?
Wir haben es vorhin 5 oder 6 Mal auch angeschaut. Aber wenn der Kontakt da ist, dann ist auch das ein Elfmeter.
Ich glaube, man sieht schon, wenn dass er ihn am Oberschenkel trifft. Und
ja, aber leicht, ne? Sehr leicht. Also ob
aber
das
ist halt
ursächlich
keine Fehlentscheidung in dem Moment.
Wir haben vorhin vom Fallmuster gesprochen und so weiter.
Wir haben eben auch von einem leichten Kontakt gesprochen. Ne? Und du hast gesagt, naja, aber das ist mir egal, was er daraus macht. Ne? Und dann muss man es hier genauso bewerten, finde ich.
Es kommt ja auch auf die Folgen an.
Ja.
So ein leichter Kontakt in der schnellen Bewegung hat ja eine andere Manier gespielt. Wenn du schnell unterwegs bist und irgendwie kurz berührt wirst, dann gehst du zu Boden, weil du in der Bewegung bist. Und
ich glaube, von der Berührung hätte er jetzt nicht unbedingt fallen müssen, aber er hat es halt gerne angenommen in dem Moment.
Er hatte ja den perfekten Blick, ne? Und du hast ja auch direkt entschieden, sofort gepfiffen, Elfmeter. Und war ja auch überzeugt davon. Von daher denke ich mal, dass er dann auch da in der Situation alles richtig gemacht hat.
Trotzdem natürlich, es gibt immer 2 Blickwinkel oder 3. Also es gibt den Gladbacher, es gibt den Schiedsrichterblickwinkel und eben dem vom FC Augsburg. Und der Trainer Enrico Maaßen hat sich in der Pressekonferenz so zu diesem Elfmeter, der dann zum 4:4 führte, geäußert.
Es ist am Ende sehr ärgerlich, dass du einen Elfmeter gegen dich bekommst, wo ich mir jetzt so viele Slow-Mos angeschaut habe und tatsächlich nicht wirklich eine Berührung feststellen kann. Und wenn, dann war sie minimal und da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Schiedsrichter sich das vielleicht auch nochmal persönlich anguckt. Er ist der entscheidende Mann.
Aber jetzt mal weg vom Angucken. Hast du den Spieler gefragt, ob es einen Kontakt gab?
Ich habe ihn nochmal gefragt.
Und was hat er gesagt?
Ja, er wurde getroffen. Genau. Ja, der hat auch meine Warnung nochmal bestätigt. Also ja, es ist tatsächlich so, sieht man auch in den Bildern, die Augsburger kamen sofort auf mich
zu. Aber du hast den Gladbacher Spieler gefragt.
Ich habe den Gladbacher gefragt auch, zusätzlich noch. Ja. Also der Augsburger kam sofort zu mir und meinte, er hätte ihn nicht berührt und hat vehement reklamiert. Und ich war mir im Spiel total sicher. Und dann habe ich aber lieber nochmal auch den Gefaulten gefragt. Und er hat auch gesagt, dass er getroffen wurde. Das ist natürlich nicht... kein Kriterium, dass ich dann bei meiner Entscheidung bleibe, aber natürlich wichtig für den Videoassistent, dass er dann auch prüft, ob dann ein Kontakt da ist oder nicht oder ein Treffer da ist. Mhm. Und das hat er mir bestätigt, nachdem er viele Einstellungen geprüft hatte. Und dann gibt es auch keinen Grund, dass ich mir das nochmal anschaue. Ja?
Weil der Videoassistent Referee in der letzte Woche hier bei uns zu Gast war und Quetschkommode gespielt hat, da lachst du, ja genau. Das war nämlich, das können wir auch mal aufklären. Hatten wir gesagt, du bist doch Vize-Weltmeister im Akkordeonspielen. Dann habe ich ihn genötigt, da ein bisschen was zu spielen. Und dann hatten wir aber einen Linkshänder-Akkordeon und dann konnte er noch nicht mal alle meine Entchen so richtig spielen. War ein bisschen gemeint. Also wir haben keine Blockflöte oder sowas für dich vorbereitet. Ja? Also keine Sorge. Aber wenn der Video Assistant Referee dir dann sagt, ich habe es gesehen, da ist eine Berührung, dann musst du nicht mehr raus, wie es jetzt Enrico Maaßen gefordert hat.
Genau, dann bestätigt es ja genau meine Wahrnehmung auf dem Feld. Und dann macht es keinen Sinn, dass ich mehr rausgehe und das nochmal anschaue. Man muss überlegen, das würde dann viel häufiger im Spiel passieren. Und dann verzögert man das Spiel. Und ich glaube, das will auch kein Fußballfan, dass man da andauernd Unterbrechungen hat, weil der Schiedsrichter nochmal rausgeht. Das schwächt auch sicherlich die Schiedsrichterpersönlichkeit. Und deshalb, ich war mir in dem Moment sicher und die Bilder geben es auch her. Und deshalb kein Eingriff des Videos.
Für uns ist das ja toll. Und ich glaube, für Sie zu Hause auch, wenn Sie Schiedsrichter dann stellen. Wie ist denn so generell die Zusammenarbeit, das Verhältnis zwischen euch, die dann auch nachspielen, teilweise hochemotional sind, und den Referees in der Regel?
Also ich finde, dass das deutlich besser geworden ist, dass wir...
Wodurch eigentlich?
Ja, weil ich glaube, dass die Schiedsrichter offener geworden sind, auch was Diskussionen angeht. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, wenn man darüber nicht gesprochen hat. Mhm. Ja, das ist für mich erstmal Grundlage, dass man kommuniziert. Das tun wir, nicht vor allen, sondern dann hinter verschlossenen Türen. Und das läuft inzwischen sehr, sehr gut. Das muss man schon gestehen. Und wenn wir auf der Ebene dann reden, dann finde ich es auch okay, wenn man es fachlich bewertet, dass wir am Rand nach emotional sind. Also ich finde, das macht den Fußball aus, das macht den Sport aus und das sollte einem auch zugestanden werden. Deswegen verstehe ich auch Enrico Maaßen, wenn du in der 97. Minute dann den Ausgleich fängst, hast ein gutes Spiel gemacht, das ist emotional. Und wenn er das jetzt sieht heute, hat er auch gelernt, glaube ich, und dann wird er das sehr wahrscheinlich auch anders bewerten demnächst. Und nochmal, ich finde, dass wir eine Ebene finden sollten. Wir brauchen die Schiedsrichter. Es ist ein schwieriger Job. Und mein Verhältnis damals, als ich noch selber Trainer im Jugendbereich war, das war nicht so gut, das muss ich sagen. Aber ich habe viel verstanden. Und deswegen glaube ich, das geht zumindest in die richtige Richtung. Wir sollten kommunizieren und nicht übereinander, sondern miteinander reden. Ja.
Und das machen wir hier und freuen uns sehr, dass das heute mit dir funktioniert hat. Machen da jetzt einen Strich drunter unter die zwei Entscheidungen. Wünschen dir eine gute Saison, möglichst immer ein sicheres Gefühl, möglichst viel Fingerspitzengefühl und sagen Dankeschön für den heutigen Besuch hier in München. Dankeschön, Daniel Schlager, meine Damen und Herren.
Vielen Dank.
Und das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir kommen zu Borussia Mönchengladbach. Wir haben zwei Szenen aus dem Spiel gesehen, aber es gibt viel, viel mehr zu besprechen über diesen spannenden Verein, dessen Geschäftsführer Sport Roland Wirkus heute hier bei uns zu Gast ist. Gestern 4:4 in Augsburg.
Gerardo Seoane jubelt, als hätte sein Team gerade die Champions League erreicht. Dabei rettet der neue Mittelstürmer Giangiara gerade mal ein Pünktchen. In letzter Sekunde verhindert Mönchengladbach einen kapitalen Fehlstart. Denn die rund erneuerte Mannschaft verspielt eine 3:1-Führung und offenbart, wie schon in der Vergangenheit, beängstigende Defensivschwächen. Und ein 4:4 bedeutet üblicherweise vorne hui, hinten pfui. Dabei befürchtete man durch die Abgänge offensivstarker Stammkräfte eher ein Problem im Sturm. Stindl, Thüram, Hofmann und Bensebaini haben 75% der Gladbacher Bundesliga-Tore erzielt. Und nur für Hofmann kassierte die Borussia noch eine Ablösesumme. Bei den anderen haben Roland Wirkus und sein Vorgänger Eberl es nicht geschafft, rechtzeitig die Verträge zu verlängern oder die Spieler rechtzeitig zu verkaufen. Das Loch in der Gladbacher Kasse ist zum Teil auch selbst verschuldet. Dass es auch ganz anders geht, beweist Wirkus Anfang des Jahres. Er verkauft Jan Sommer teuer an die Bayern und trifft mit der Verpflichtung des Nachfolgers voll ins Schwarze. Omlin ist bis dato der Königstransfer von Roland Wirkus. Doch auch Seoane sollte tunlichst funktionieren. Er ist nämlich schon der dritte Coach, den Wirkus in nur 18 Monaten Dienstzeit ausprobiert. Und den aktuellen Kader hat er nicht nur erneuert, sondern auch deutlich verjüngt. Denn ausgerechnet bei den Fohlen haben in den letzten Jahren viele alte Gäule gespielt. Der neue Trainer will allerdings wieder stärker auf jüngere Spieler bauen und einen besseren Teamgeist entwickeln. Denn im Kader waren früher zwar große Namen, die aber nicht für große Konstanz standen. Jetzt sollen wieder alle in einem Boot sitzen. Gladbach will aus der Not eine Tugend machen. Und Roland Wirkus versicherte allen Skeptikern vor der Saison, dass man sich um die neuen Gladbacher keine Sorgen machen müsse. Nach 4 Gegentoren in Augsburg fragen wir allerdings, wie viele Sorgen machen Sie sich jetzt nach diesem Spiel, Herr Wirkus?
Gibt es Sorgen? Ich habe ja gestern schon gesagt, unser Geschäftsführer Sport hat immer gesagt, in Mönchengladbach Angst und Geld haben wir nie gekannt. Ja, das Spiel, glaube ich, hat eins gezeigt, was uns in dieser Saison erwarten wird. Wir haben viel Potenzial, aber wir haben auch noch viele Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Das wissen wir und wussten wir. Es ist eine junge Mannschaft und eine junge Mannschaft wird Fehler machen. Und die Jungs müssen ihr Herz auf den Platz lassen. Das wollen die Fans sehen draußen. Das haben sie gestern gemacht. Und jetzt müssen wir an den Dingen auch noch arbeiten. Und ja, man hat eben gesehen, 75% der Tore haben wir verloren durch wirklich Persönlichkeiten, die gegangen sind. Wir müssen es verteilen auf mehrere Schultern. Das haben wir gestern gut hinbekommen mit Schwanchara, Itakura und auch Ngumo, die jeweils getroffen haben. Jetzt gilt es halt, ja, das als Chance zu sehen. Und wir sehen das nicht als Gefahr, sondern als Chance, wieder zu unserem Weg zurückzukehren, der uns stark gemacht hat. Ich gebe allen recht, die sagen, wir brauchen Kontinuität auf der Trainerposition. Übrigens, Adi Hütter habe ich übernommen. Ne? Also vielleicht aber dazu. Deswegen, bei Daniel Farke hat es dann hinterher nicht mehr gepasst. Wir haben mit Daniel uns dann am Ende der Saison zusammengesetzt und haben dann gemeinschaftlich entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen.
Was war das Problem bei Farke? Warum hat es nicht mehr gepasst?
Ja, auch er hat natürlich eine Hypothek übernommen. 11 auslaufende Verträge. Das zieht dir natürlich Energie. Er hat versucht, die Jungs zusammenzuhalten und das hat dann zum Ende halt nicht mehr funktioniert. Und das haben wir dann sauber analysiert, mit ihm zusammen auch und haben gemeinschaftlich entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen. Jetzt gucken wir nach vorne.
Der Ansatz vom Fußball nicht zusammengepasst?
Ja, du musst natürlich, du findest einen Kader vor und du musst aus den Möglichkeiten auch das Bestmögliche machen. Das haben wir vielleicht nicht so geschafft. Wir, sage ich, da gehört der Trainer sicherlich dazu. Und jetzt gilt es halt, und da haben wir uns bewusst für den Trainer entschieden, mit Seoane, der 7 Jahre im Jugendbereich gearbeitet hat in Luzern, der aber auch, wie wir das immer gemacht haben, Projekte, Spieler entwickelt hat, in Bern dann, der Meister geworden ist in Bern, Pokalsieger geworden ist in Bern und dort Spieler auch entwickelt hat und dann wurden sie verkauft, dann wurde wieder in neue Projekte investiert, dann wurde wieder entwickelt und da müssen wir hin. Wir müssen wieder Werte für diesen Club schaffen. Und ich glaube, wir sind bis jetzt, so was die Transferpolitik angeht, sind wir noch nicht zu 100%, aber wir sind zufrieden. Und jetzt gilt es wirklich zu schauen, wo müssen wir uns noch entwickeln, wo müssen wir alle anpacken. Und wenn du 4 Gegentore kriegst, klar, du musst besser verteidigen. Das wussten wir, dass das mit einer ganz jungen Mannschaft auch Situationen geben kann, die schwierig werden. Da müssen wir jetzt gemeinschaftlich durch. Und wenn die Fans draußen sehen, da sind Emotionen dabei, da ist Herz dabei. Und wenn man sieht, wie der Trainer gestern gejubelt hat, dann freut einen das.
Was sind die Baustellen, die Roland Wirkus angedeutet hat, aber noch nicht klar benannt hat aus deiner Sicht?
Also wir haben, glaube ich, gestern gesehen, dass möglicherweise die Linksverteidigerposition noch vielleicht mit mehr Erfahrung besetzt werden kann. Es gibt zwei sehr junge Leute in Luca Netz und Lukas Ulrich, die beide von Hertha BSC gekommen sind, die beide aber, wie gesagt, noch sehr jung und unerfahren sind. In Benze Baini, den haben wir eben im Dortmund-Trikot gesehen, ist natürlich ein Top-Spieler gegangen und sicherlich einer der besten Spieler, die Gladbach in der vergangenen Saison noch hatte, auch wenn er nicht immer sein Potenzial abgerufen hat. Und dann ist zum Zweiten natürlich die Mittelstürmerposition. John Chara gestern getroffen, gezeigt, wie wichtig er ist. Wir reden immer über Harry Kane. In Gladbach ist auch wieder eine Nummer 9 aufgetaucht und hat ja dann seine Tore geschossen. Aber was passiert, wenn der sich verletzt? Wer kommt dann? Banos, ein junger Spieler hier vom FC Bayern 2. Du wirst ihn kennen, Tobi. Aber eher ein Stindl-Typ, ein schwimmender Stürmer, wie der Trainer sagt, wie es Johanne sagt. Und ich glaube, dass die Position noch extrem wichtig ist. Und dann hängt es natürlich davon ab, was passiert mit Manu Kone. Wird er noch verkauft, dann möglicherweise im zentralen Mittelfeld oder in der Abwehr noch jemanden zu holen, der etwas mehr Power hat, mehr Speed hat?
Das muss ich natürlich sagen, Carsten. Ja, der Junge hat gestern nicht gut gespielt. Das ist 2003er Jahrgang, U21-Nationalspieler. Wir sagen immer, wir wollen junge Spieler entwickeln, wir wollen junge Spieler haben, dass die nicht sofort funktionieren, dass die Fehler machen. Und jetzt muss man einfach auch dem Jungen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich weiß,
Oder macht ihr noch was für links hin?
Nein, also das ist nicht der Plan, sondern der Junge soll sich entwickeln. Und da gehören auch Fehler dazu. Jetzt ist wichtig, dass man das offen anspricht mit dem Jungen, auch klar kommuniziert, weil ich finde, da muss man dann auch konsequent sein und sagen, wo lag das Problem, wo war das Problem? Das gehört dazu. Wir haben nicht mehr die Zeit, ich weiß das, zu entwickeln. Aber wenn wir wieder junge Spieler sehen wollen, dann müssen wir dem Jungen auch die Zeit geben.
Und wenn wir von der Zentrale, das ist ja auch angesprochen worden, sprechen, von Kone sprechen, gestern mit einer Doppelsechs, mit Flo Neuhaus und Jule Weigel, die ihre fußballerischen Fähigkeiten haben, aber Kone bringt noch was anderes ein. Haltet ihr den denn? Könnt ihr den halten? Weil der war ja auch mal sozusagen im Schaufenster und sollte Geld bringen. Ist jetzt verletzt.
Also erstmal müssen wir nicht verkaufen. Aber es war immer so bei Borussia Mönchengladbach, wenn natürlich ein immenses Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken. Aber das ist nicht der Plan. Kone ist ein Spieler, der hat was anderes. Es gibt dir eine bessere Balance im Mittelfeld. Der Junge ist momentan verletzt, der kommt nach der Länderspielpause wieder. Das ist immens wichtig, weil der Spieler für uns gerade die Funktion, die er erfüllt, ist ein zweikampfstarker, aber auch sehr intelligenter Fußballer. Wie gesagt, wir brauchen auf der Position Stabilität. Der Plan ist es, Kone zu halten, aber nochmal.
Wie ist es bei Elvedi?
Ja, bei Elvedi, Nico ist zu uns gekommen. Nach 8 Jahren hat Nico gesagt, wenn was kommt, was er gerne machen würde, dann würde er den Club gerne verlassen. Das ist ja legitim nach 8 Jahren.
Und kam er schon?
Ja, es gibt Gespräche. Es gibt Gespräche, aber die sind halt noch nicht finalisiert. Und deswegen haben wir im Vorgriff auch Max Wöber verpflichtet aus Leeds, weil auch da Leadership wichtig ist. Gerade in der hinteren Linie brauchst du Jungs, die kommunizieren. Und klar, der ist relativ spät dazugekommen, der Max. Der muss sich jetzt erstmal einspielen mit den Jungs, aber hat schon viel gesprochen. Das ist wichtig, dass du gerade in der letzten Linie kommunizierst. Mhm. Und wir sind da guter Dinge, dass wir uns dort entwickeln werden und uns dort einspielen werden.
Wir haben ja hier eine Gladbach-Legende in der Runde sitzen. Deswegen interessiert mich natürlich auch deine Meinung, Stefan. Du hast eine These mitgebracht, T-Online-These. Gladbach benötigt dringend Kontinuität auf der Trainerposition. Deshalb muss der nächste Neustart mit Gerardo Seoane jetzt sitzen. Traust du es dem Schweizer zu, jetzt die konstante Lösung über ein paar Jahre bei Gladbach zu sein? Und wie wichtig wäre das? Und warum wäre das wichtig?
Absolut. Also er wusste ja, was auf ihn zukommt. Also du hast große Persönlichkeiten verloren. Wir haben die Namen genannt. So, das heißt im Umkehrschluss, wir wollen ein Stück weit die Philosophie auch neu schreiben, mehr mit jungen Spielern ihnen das Vertrauen geben und auch die Geduld haben. Seoane hat ja vor der Saison gesagt, wir brauchen ein Stück weit Geduld, es kann holprig werden. So, und ich glaube, das sollte man wirklich haben bei Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu kommunizieren. Das tut er ja gerade. Mhm. Dann werden die Gladbacher Fans auch diesen Weg mitgehen. Auch wenn es mal zu einer schwierigen sportlichen Situation vielleicht kommt. Aber ich glaube, ganz wichtig, auch für die Spieler, ist es, dass einer draußen auf der Bank, nämlich der Chef, sitzt, mit dem man auch vorhat, wirklich über Jahre hinweg etwas zu entwickeln. Das war in der Vergangenheit nicht so. Wir hatten Rose, wir hatten Hütter, wir hatten Farke mit einer anderen Art vom Fußballspielen. Ja? Mehr Ballbesitz, wenig Sprints gezogen, Laufleistung war nicht gut. Jetzt habt ihr das ein bisschen umgeschrieben mit Seoane, weil das ist genau seine Philosophie, eben schnell in die Spitze, mehr Tempo. Das hat man gestern ansatzweise gesehen. Also man kann sich eher freuen auf das, was Gladbach spielt. Es wird nicht reichen für oben. Aber es wird reichen für ein gesichertes Mittelfeld. Aber die Frage ist immer, ob sie alles reinhauen. Und dann verzeihen die Gladbacher Fans auch das eine oder andere. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, es ist so etwas wie eine Stunde Null. Ne? Du baust komplett neu auf, auch im Umfeld, im Staff und so weiter. Aber es ist ja auch ganz wichtig zu wissen, 8 Spieler, glaube ich, die 2021 noch in der Champions League gespielt haben für Borussia Mönchengladbach, sind weg. Und wir haben gehört, es sind sehr viele junge Spieler jetzt, die es zu integrieren gilt. Diese Mannschaft braucht eine komplett neue Hierarchie auch. Und da ist der Trainer natürlich ganz wichtig, diese Hierarchie wachsen zu lassen. Und du hast es am Anfang gesagt bei der Vorstellung zu Beginn der Sendung. Das ist eine Wundertüte und das ist die größte Wundertüte, die die Bundesliga in dieser Saison zu bieten hat. Total spannend, aber Perspektive im Sturm, glaube ich, ist transfermäßig geleistet. Aber in der defensiven Bereich habt ihr mit Sicherheit noch Probleme. Und man muss sich auch eins ansprechen. Jonas Hofmann war eigentlich mal eingeplant vor wenigen Wochen noch und den habt ihr verloren. Und das ist natürlich auch ein Hierarchiefaktor, ein Leistungsträger, der erstmal abhanden gekommen ist.
Wie sehr hat das eigentlich geschmerzt, dass sich Jonas Hofmann, ja, ihr habt den Vertrag verlängert, ihr habt den verlängert mit dieser Ausstiegsklausel, sonst wäre das nicht gegangen. Wie bitter war das, dass er sich für Bayer Leverkusen entschieden hat?
Ja, erstmal ist es Business. Beim Jonas war es so, dass wir den Vertrag nur verlängern konnten mit der Ausstiegsklausel. Es gab keine Option, eine andere Option. Und dann ist es doch auch legitim, auch bei einem Jonas, dass er dann, wenn er die Möglichkeit hat zu wechseln und vielleicht nochmal mit 31 Jahren international spielt, dann finde ich das nicht verwerflich. Und der Jonas ist ein guter Junge, das muss man sagen, der in den letzten Jahren bei Borussia wirklich sich super entwickelt hat, zum Nationalspieler entwickelt hat, was ja auch immer wieder zeigt, dass du nicht immer bei Bayern München spielen musst oder in Dortmund, um Nationalspieler zu werden. Das hat der Jonas eindrucksvoll bewiesen. Ich bin dem Jonas nicht böse, dass er nach Leverkusen wechselt, weil ich finde, das ist ein ganz normaler Prozess. Er fehlt uns, weil es eine enorme Qualität ist. Er hat viele Assists und viele Tore gemacht für Borussia, aber es ist ein guter Junge. Das Wie hat mich ein bisschen gestört, aber nochmal, das sind Emotionen.
Was war da?
Ja, das, da gucken wir nach vorne, da wollen wir auch nicht mehr nachkarten.
Ich glaube, ihr habt alles versucht, ja?
Also ja, wir haben uns gestreckt, um ihm zu zeigen, dass er für uns ganz wichtig ist. Aber nochmal, wenn du dann international spielen kannst mit 31 er wusste schon, dass das bei uns, wir müssen uns neu aufstellen, das wird ein bisschen Anlauf nehmen, um wieder dahin zu kommen. Und wir wollen den Jungen vernünftig am Wochenende verabschieden in Mönchengladbach. Das haben wir immer gemacht. Er hat viel geleistet für diesen Club und wir sind stolz, dass er bei uns
gespielt hat. Aber als er dann weg war oder beziehungsweise die Entscheidung stand, korrigier mich, wenn es nicht richtig ist, hast du erstmal rundtelefoniert, viele Spieler aus der Mannschaft angerufen an dem Abend noch, um was zu machen, um abzufragen, ob die jetzt in sich zusammenbrechen oder zu beruhigen? Oder was war der Hintergrund, da nochmal so einen Rundruf zu machen?
Ja, es ist erstmal so, den Jungs zu erklären, auch sie mitzunehmen auf dem Weg, was haben wir denn vor? Ne, was kommt dann?
Was ändert sich dadurch, dass er weg ist?
Was ändert sich? Was haben wir vielleicht im Blick schon? Weil natürlich bist du, wenn du eine Ausstiegsklausel verhandelt hast, ja, dann musst du auch darauf vorbereitet sein, dass was passieren kann. Das waren wir. Und man muss ja am langen Ende auch sagen, dadurch hat er uns dann noch einen Transfererlös erzielt und wir konnten dann auf dem Transfermarkt handeln. Das muss man auch sagen. Mhm. Und deswegen haben wir die Jungs mitgenommen. Aber die Jungs haben es gar nicht, ich habe gedacht, die Reaktionen wären schlimmer. Also scheint großes Vertrauen da zu sein bei den Jungs und das freut mich. Und ich glaube, das haben wir auch bewiesen mit den Transfers, die wir jetzt getätigt haben. Und das muss ich jetzt erstmal einspielen. Und dann glauben wir, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben und noch weiter treffen werden.
Dann gucken wir mal ins Spiel rein und haben jetzt erstmal Beispiele Gegentore. Und Stefan, die ist da schon bei der Borussia ein paar Sachen aufgefallen. Wir haben jetzt das 4:3 von Vargas, wo man schon sagen kann, ist das ein kollektives, mannschaftliches Verteidigen, wie du dir das vorstellst, eher nicht, oder?
Ja, und vor allen Dingen auch ein aggressives Verteidigen, ne? Auch aktiv in diese Zweikämpfe reinzugehen. Das ist mehr, ich sag's immer so schön, so ein Begleiten. Sie lassen wirklich Augsburg zentral 20 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball spielen. Sie schaffen es eben nicht, in die Zweikämpfe zu kommen. Dadurch ergibt sich außen die Möglichkeit von Vargas eben. Ja, ne, es sieht eher aus wie so ein bisschen so ein Vorbereitungsspiel. Ja, da denkt man jetzt nicht, das ist das erste Bundesligaspiel, wo es richtig auch mal auf die Socken geben muss. Ja, und dann passiert das. Ja, dem Torwart würde ich jetzt, sieht ein bisschen unglücklich aus, aber scharf geschossen, also. Aber sie sind nochmal zurückgekommen und das spricht dann auch für die Moral der Gladbacher. Auch wenn sie zweimal geführt haben, 2-0, 3-1, da dann nochmal zurückzukommen und zu antworten, spricht dann ein Stück weit auch für die Gladbacher. Obwohl, ich glaube, es tut eher weh, dass sie die Führung nicht übers Ziel gebracht hat, denn die Möglichkeiten waren da.
Wir haben alle sehr viel trainiert, um euren neuen Stürmer aussprechen zu können. Ich sag's jetzt mal, Schwanschara, richtig?
Ja.
Sehr gut, okay. Und der hat sich gut eingefügt. Was ist er für ein Typ? Kommt aus Tschechien, aus der tschechischen Liga. Was bringt der euch, was bringt der Mannschaft an Qualitäten?
Ja, erstmal ist es, wir hatten klare Ziele, was wir erreichen wollten. Wir hatten uns ein klares Profil gesteckt und da kam er am nächsten an dieses Profil ran. Wir wollten einen klaren Neuner haben, der körperbetont spielt, der fies auf dem Platz ist, gegen den nicht jeder Innenverteidiger gerne spielt. Das kann ich sagen, tut auch nicht jeder Innenverteidiger. Der Junge macht sich keinen Kopf, ist sehr engagiert, sehr fleißig und torgefährlich. Und ja, ist ein Typ. Und er hat es jetzt im ersten Spiel, aber auch schon in den Spielen davor, in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Und trotz alledem wird es ein Prozess sein. Der Junge kommt aus einer tschechischen Liga, hat in Prag ist er Meister geworden. Was mich beeindruckt hat, war, dass der Junge Meister geworden ist mit Sparta Prag und wir haben uns einen Tag später getroffen. Normalerweise liegst du dann im Sektbad und nein, er war da, er war in Prag am Flughafen und wir haben uns getroffen und haben ihm unsere Vision aufgezeigt. Ja, und er war begeistert und hat gesagt, da will ich hin zu diesem Club. Und das hat er dann auch wahrgemacht. Das war nicht einfach. Und ich glaube, wir können uns freuen auf so einen Stürmertypen wie ihn. Und trotzdem muss man ihm die Zeit geben. Es wird auch sicherlich Spiele geben, wo er dann vielleicht auch mal nicht trifft und auch nicht gut spielt. Aber der Junge ist 23 Jahre, das vergisst man. Hat jetzt gerade seine ersten Länderspiele gemacht. Ist jetzt auch berufen worden zur Nationalmannschaft. Er wird wachsen, wenn er die internationale Erfahrung dann auch sammelt. Und wir glauben, wir haben einen guten Griff gemacht. Trotzdem muss man dem Jungen Zeit geben.
Glaubst du das auch, dass das ein guter Griff ist?
Ja, ein richtig guter Griff. Also war richtig gut anzusehen, auch seine Bewegung gestern, dann die Abschussstärke, diese Zielstrebigkeit auch und auch bei dem Tor, bei dem ersten Tor vor allem, was er macht, auch da der erste Kontakt, der war nicht so schlecht. Also insofern, und was ich auch glaube, ist, dass er profitieren wird von Gumu und von Player hintenrum, dass er da die Steckpässe bekommt, Neuhaus, Weigel, die ihn auch immer wieder bedienen werden. Also auch da wird er ja partizipieren von dieser Niveausteigerung im Grunde. Und ich glaube, von dem Jungen werden wir noch einiges sehen. Und der ist 23, gute Statur, langfristig gebunden. Also ich glaube, das ist ein Top-Transfer sogar war.
In dem ersten Bundesligaspiel 11 Meter in der 96. Minute zu schießen, das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, und gut geschossen. Ja. Richtig gut geschossen. Herr Carsten hat es vorhin gesagt, Roland, es gibt keinen richtigen Backup für den Neuner. Jordan geistert immer so ein bisschen rum, möglicherweise eine Laie. Kann es passieren oder kann es sein, dass da noch was in den nächsten 12 Tagen eben auch für den Sturm gemacht wird, wenn es finanziell nicht irgendwelche Klimmzüge
gibt? Ja, man muss gucken, dass der Junge auch, er wird ja nicht immer über 90 Minuten spielen. Du musst eine Möglichkeit haben, dann auch mal zu wechseln. Du musst aber auch eine gute Konkurrenzsituation schaffen im Kader. Wir beobachten den Markt. Auch da ist das Profil klar, einen Spieler zu haben, der sowohl mit als auch anstatt spielen kann. Ja. Und dann schauen wir, was passiert. Es gibt viele interessante Stürmernamen, die kursieren. Glaube ich, dass wir da auch eine gute Entscheidung treffen werden.
Wir sprechen gleich weiter über Borussia Mönchengladbach, die beschränkte finanzielle Möglichkeiten haben. In Saudi-Arabien ist das anders. Die werfen nur so rum mit den
Millionensummen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, macht das den Fußball kaputt oder profitieren auch wir in der Bundesliga von dem Geld, was irgendwann dann vielleicht hier so runtertröpfelt? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Und Sie denken an unser Gewinnspiel. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück mit Roland Wirkus, Borussia Mönchengladbach und der Runde hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Sehr große Halle hier beim Airport Hilton in München. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Sehr intensiv mit Roland Wirkus über Borussia Mönchengladbach gesprochen. Und wir haben ja am Anfang der Sendung schon die Frage der Woche in Richtung Abschneiden der Fohlen gestellt. Katharina, jetzt bin ich gespannt und vielleicht Roland auch. Wo landen Sie denn am Ende der Saison nach Meinung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer?
Gefühlt ist es so ein bisschen ein Spiegelbild dessen, was ich auch im Vorfeld, wenn man sich unterhalten hat, durchgehört habe. Also eher so ein Unentschieden. Wir gucken mal zusammen drauf. Mittelfeld, sagt nämlich die große Mehrheit. Dort soll Gladbach am Ende der Saison landen, laut Prognosen der Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier mit abgestimmt haben. 64% sagen das nämlich. Wir haben dann nochmal geguckt, was Sie, was ihr auch zu Hause dann schreibt dazu, was die Begründungen sind. Also, hier nochmal, sagt Flankenteufel, der Punkt in Augsburg, der war mehr als glücklich. Dieses Glück reicht für den Klassenerhalt vielleicht nicht. Also deutlich, da geht der Fingerzeig nach unten. Hier sind wir nochmal beim Mittelfeld, aber endlich wieder mit einer Truppe auf dem Platz, die das Wort Mannschaft verdient, mit Einsatz, Leidenschaft und vor allem Perspektive. Also da ist man ein bisschen optimistischer. Noch optimistischer sieht es dann hier aus. Wir lassen mal ja, die Meinung hier zum VAR da oben ein bisschen außen vor. Wirkus und sein Team haben einen jungen Kader zusammengestellt, der mit Leidenschaft und Siegeswille die Fußballherzen erobern wird. Also das klingt schon eher nach Tendenz Richtung Europa, so würde ich es mal festhalten an dieser Stelle. Wir hören mal noch rein, was Sie bei uns am Dopafon dazu gesagt haben.
Ich gehe davon aus, dass Gladbach um Platz 10 spielt mit dem neuen Trainer und den neuen Spielern. Werden sie sich da irgendwo einpendeln? Es ist noch zu früh für die Europapokalplätze und mit dem Abstieg wird Gladbach nichts zu tun haben.
Ich glaube, dass die Borussia auf einem stabilen 8. Platz einlaufen wird. Mit dem Trainer hat man einen guten Griff getan und auch die Mannschaft ist sehr gut verstärkt worden. Auch viele Charaktere, die der Mannschaft, denke ich, ganz gut tun.
Borussia Mönchengladbach sehe ich im hinteren Mittelfeld. Sie haben zwar einen sehr guten Trainer geholt, aber das Material, das sie momentan haben, reicht nicht für mehr.
Gladbach wird gut oben mitspielen, das glaube ich, aber wird sich mit Dortmund um den 4. Platz streiten.
Die Borussia landet im gesicherten Mittelfeld. Die haben eine gute Mannschaft zusammen. Die alten Zöpfe sind abgeschnitten und der Roland Wirkus macht das richtig gut.
Alles dabei, ne? Und dass er da so ruhig geblieben ist, wenn da jemand schon von der Champions League, vom Duell mit Borussia Dortmund fabuliert, finde ich bemerkenswert. Was hast du für ein Gefühl? Wo geht der Weg hin? Das war ja in den letzten Jahren schon so, dass viele Spieler auch immer so auf dem Absprung waren gefühlt, immer sich ins Schaufenster gestellt haben und vielleicht auch nicht mehr alles gegeben haben. Ist das dieses, was auch kam, jetzt wieder eine Mannschaft, die mit den Fans auch interagiert, wo die Fans sich auch wieder identifizieren können? Ist das das Wichtigste und wo landet dann die Borussia deiner Meinung nach am Ende?
Also ich glaube, diese Identifikation ist natürlich wichtig, gerade für einen Club wie Borussia Mönchengladbach. Stefan Effenberg weiß das, wenn man spielt und bei den Fans ankommt, dann verzeiht man auch mal ein Spiel, das nicht so gut läuft. Ich glaube, dass gerade der Trainer eine wichtige Position ist, das haben wir auch gehört. Er ist für mich der eigentlich die ganze Hoffnung auf sich trägt, weil er jemand ist, der aus einer Mannschaft etwas bauen kann. Er hat in Bern Adi Hütters Mannschaft, Meistermannschaft übernommen, hat einen Serienmeister daraus gemacht, hat in Leverkusen in der ersten Saison einen sehr guten Job gemacht, hat, glaube ich, aus der zweiten Saison sehr viel gelernt. Er hinterfragt sich ständig, hinterfragt seine Arbeit und ich glaube, dass er mit so einer Mannschaft extrem viel machen kann. Wir haben eben über einzelne Positionen gesprochen. Er hat viel ausprobiert in der Vorbereitung, auch verschiedene Spielsysteme. Vereint so ein bisschen das, was Adi Hütter versucht hat zu etablieren, mit dem, was vielleicht irgendwann mal Lucien Favre gemacht hat. Mit dem Verteidigen muss es natürlich noch besser klappen. Und darum war dieses Spiel vielleicht, dieses 4:4 gerade ein richtiges Spiegelbild dessen. Aber ich glaube, dieser 8. Platz, das ist so ein, was eben gesagt wurde, das ist so ein Faktor, wo ich sage, ja, das ist eigentlich das, wo man auch hinschauen soll. Früher hieß es immer Einstelligkeit. Und Einstelligkeit heißt ja sehr viel. Das heißt Platz 9, Platz 8.
Bis 1,
ganz genau. Also, der 4. Platz war ja dabei. Aber ich glaube, so dieses obere Mittelfeld, das ist nicht ganz weit weg. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kann man auch wieder 10., 11. werden. Aber ich glaube, die Plätze sind nicht so entscheidend, sondern dass man sich gut verkauft. Und wenn man sich gut verkauft mit dem Trainer, dann ist vielleicht mehr drin als vergangene Saison.
Jetzt Stefan, du bist unser Oberschiedsrichter. Einstellig heißt 9 bis 1. Ist das eigentlich 3 Euro wert, sozusagen? Oder?
Ja.
Ja, also, Carsten, werf mal rein. Okay. Roland, du hast vorhin gesagt, wir müssen unseren Weg wieder finden oder den Weg beschreiten. Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen genauer definieren, was dieser Weg sein soll. Werte wieder schaffen ist das eine, aber wie kommt die Borussia langsam wieder raus? Was ist euer, ja, sagen wir mal, mittellangfristiger Plan?
Ja, wie du sagst, mittellangfristig. Es ist so, dass wir auch im Umfeld vieles verändert haben. Was heißt das? Wir haben einen Teil der DNA von Borussia Mönchengladbach war immer auch andere, eigene Jugendspieler zu entwickeln. Externe Top-Talente zu integrieren. Dazu brauchst du Verantwortlichkeiten. Die haben wir wieder geschaffen. Wir haben mit Philipp Schützendorf und Guido Streisbier einen der Top-Ausbilder vom DFB geholt, weil wir glauben, dass gerade in Entwicklung noch viel Potenzial steckt. Und wir auch viele Jungs haben, die auch über viel Potenzial verfügen. Und dann geht es darum, diese Jungs zu entwickeln. Und auch wieder eine neue Führungshierarchie sich entwickeln zu lassen. Der Lars Stindl, den wir natürlich ungern verloren haben, weil Lars war einer der Leader in diesem Team. Aber vielleicht ist es auch so, dass im Schatten vom Lars sich so der ein oder andere nicht so entwickeln konnte. Und jetzt gibt's Jungs, die jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn wir es dann schaffen, diese Jungs zu entwickeln, dann war es immer auch ein Commitment des Clubs, dass man, wenn es dann einen großen Club gab, Stefan weiß es, war bei ihm nichts anderes, der dann kommt und sagt, du, wir wollen den Spieler haben, dann geht es darum, den Jungen dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen, wieder in neue Projekte zu investieren und Step by Step sich dann zu entwickeln, den Kader dann immer wieder an Stellen, wo wir Schwächen erkannt haben, zu verbessern. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit ein bisschen Anlauf auch wieder dahin kommen, wo der Club hingehört. Es ist ein großer Club. Und ja, wir sind fest davon überzeugt, dass der Weg, den wir gehen, der richtige ist. Und der ist auch alternativlos, weil das ist das, was uns stark gemacht hat. Das ist das, was die Identität zu dieser Stadt auch schafft. Und wenn die Jungs draußen sehen, da wird mit Leidenschaft gespielt, das ist ehrlich, was gemacht wird, das ist transparent und offen, dann wird man das honorieren und das hat man gestern gesehen. Klar, das war gestern ein Auf und Ab, wir haben sehr viele positive Ansätze gesehen, wir haben aber auch Baustellen gesehen, die wir zu bearbeiten haben. Trotzdem, die Jungs haben hinterher gefeiert in der Kurve und das haben die Fans honoriert.
Absolut, ist mir mal das Stichwort gefallen, fest überzeugt. Ich bin fest überzeugt davon, dass diese Offenheit, dass diese Ehrlichkeit auch den Fans gegenüber, diese Klarheit absolut honoriert wird. Das kommt in der Fanszene mit Sicherheit sehr, sehr gut an. Das ist wieder Mönchengladbach, alte Schule, wie man es kennt. Das ist auch der einzige Weg übrigens, den Mönchengladbach beschreiten kann und muss. Denn wir haben andere Beispiele, Bremen, Schalke, die auch in der Pandemie enorm gelitten haben, abgestiegen sind mittlerweile. Und Mönchengladbach hat auch wirtschaftlich in dieser Pandemiezeit heftig gelitten, mit, glaube ich, fast 60 Millionen Euro Verluste kumuliert. Da muss man, kleinere Brötchen backen mal eine Zeit.
Ach, da haben wir schon wieder 3 Euro.
Ja, endlich.
Aber jetzt rappelt sie endlich mal.
Endlich. Aber ich finde, es ist einfach der richtige Weg und ich bin überzeugt davon, dass die Fans das honorieren. Da wiederhole ich mich gerne.
Carsten, du hast aufgezeigt, willst du nochmal was raushauen?
Erst was sagen und dann raushauen. Das ist ja für einen guten Zweck.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das vergangene Saison eines der großen Probleme war, dass die Fans nicht gewusst haben, wo soll es denn hingehen. Es wurden viele Ziele ausgegeben, die wieder korrigiert wurden. Es wurde viel gesagt. Es ist wenig auf dem Platz angekommen. Und ich glaube, dass da jetzt wirklich der Output auf dem Platz dem entspricht, was gesagt wird. Und dieses nachvollziehbare, was Herr Jörg gerade gesagt hat, ist, glaube ich, dann wirklich das Entscheidende. Und wenn man das weiterträgt, und dafür steht dann eben, wie gesagt, auch Seoane, dann wird man auch in die richtige Richtung gehen. Und die Frage ist halt, was formuliert man als ein Ziel? Es wird ja irgendwelche Ziele geben müssen. Das wäre das Interessante daran, weil da hat man sich letzte Saison so ein bisschen drum gedrückt. Wenn man dann was gesagt hat, wurde es korrigiert. Und jetzt sich festzulegen, kann man das, muss man das? Immer schwierig, oder?
Wo geht die Frage hin, an mich oder an mich?
Ich war jetzt mal in die Runde und an Roland Wirkus.
Ich habe mich jetzt nicht angesprochen gefühlt, aber ich greife das mal auf. Es ist so, dass wir, und ganz offen, Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen jeden Spieler jeden Tag besser machen. Wenn du da unten in die Kabine reinkommst.
Das hat schon Jürgen Klinsmann beim FC Bayern probiert, ja, und das ging nicht so richtig gut.
Ja, aber nochmal, es gibt viel Potenzial im Bereich Entwicklung. Also, das muss man. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das so ist. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du entwickelst, dass du dann auch Erfolge erzielen wirst, die ist deutlich höher. Wir werden die 100% erreichen, aber du wirst mehr. Wirst eine größere Wahrscheinlichkeit haben, wenn du wirklich arbeitest, wenn du entwickelst, wenn du an Schwächen arbeitest. Und da bin ich überzeugt, dass die Jungs sich entwickeln werden. Dann wollen wir natürlich so schnell wie möglich Punkte sammeln, Carsten. Trotzdem wirst du von mir jetzt keinen Tabellenplatz hören, weil Entwicklung ist ein Prozess. Und da sind wir mittendrin. Wir wissen, auf dem Weg werden wir auch mal Rückschläge erleiden. Wenn wir jetzt gestern gewonnen hätten, hättet ihr mich ja auch entspannt gesehen, weil das hätte man dann auch einschätzen können, dass das dann trotzdem ein Prozess ist, auch wenn wir verlieren. Und wir haben natürlich ein Brett, die ersten drei Spiele mit Augsburg, wo wir eigentlich immer keinen guten Fußball gespielt haben.
Besorgt euch zwei leichte Heimspiele.
Ja, es sind Heimspiele, wo wir sicherlich nicht als Favorit ins Rennen gehen werden. Aber nochmal, es ist ja auch immer eine Herausforderung, gegen solche Mannschaften zu spielen. Bayern und Leverkusen sind für mich momentan die beiden besten deutschen Mannschaften. Leverkusen vielleicht sogar die ambitionierteste, weil sehr gut eingekauft worden ist in Leverkusen. Aber trotz alledem muss man dann auch nach solchen Spielen standhaft bleiben, muss überzeugt sein von seinem Weg und abgerechnet wird nach 34 Spieltagen.
Also wir werden auf jeden Fall die Borussia... Wir werden die Borussia voller Interesse verfolgen, weil es echt spannend ist, wo der Weg hingeht. Ich finde, Roland Wirkus hat das hier sehr plausibel alles erklärt und wir sind gespannt, wie die Saison läuft. Auch was diese Entwicklungsarbeit angeht. Und das ist jetzt so ein bisschen bemühte Überleitung zum nächsten Thema. Denn Entwicklung, Spieler entwickeln, das machen sie in dem Land nicht, über das wir jetzt sprechen wollen. Da holen sie einfach Fertige am Ende der Karriere für viel, viel Geld. Saudi-Arabien. Und es könnte uns ja alles egal sein, aber es steht ja ein größerer Plan dahinter. Also wenn man hört, dass man schon Gespräche führt, ob nicht ein saudischer Verein in die UEFA Champions League soll, wenn man sich eigentlich eine WM erkaufen will, muss man schon die Frage stellen, ist das alles einfach so akzeptierbar oder müssen wir uns Sorgen machen, was mit unserem Fußball passiert, wenn die Scheichs den einfach kaufen?
Es war einmal ein Prinz, der hatte ein kleines Imageproblem, genau wie sein Land. Ein Land der unbegrenzten Geld- und Ölquellen. Deswegen kann der Prinz auch kräftig in den Sport investieren. Die Formel 1 ist schon da und der Profifußball schwer im Kommen. Es gibt zwar nur eine Operettenliga mit viel Lametta und es tut weh, wenn große Spieler die großen Ligen dafür verlassen müssen. Doch in Saudi-Arabien wird gegen solche Schmerzen ein hochwirksames Medikament verschrieben. So schaut's aus. Der Prinz höchstpersönlich geht für sein Land auf Einkaufstour. Und wenn ein Spieler wie Benzema von Zweifeln geplagt ist, ob er sein Talent wirklich in Saudi-Arabien verschwenden soll, den Argumenten des Prinzen kann man sich am Ende einfach nicht verschließen. Und wozu das Ganze? Saudi-Arabien würde zu gern 2030 eine stimmungsvolle Fußball-WM austragen und bis dahin mit großen Sportlernamen eine etwas bessere Presse bekommen.
Aber Fußball ist halt hochpolitisch. Und wer was anderes behauptet, der hat nicht hingeschaut.
So schaut's aus. Die Liste der Namen, die künftig mitten in der Wüste den Ball hinterherjagen, versetzt die Saudis natürlich in Feiertagsstimmung. Sie liest sich allerdings ein bisschen wie die Weltauswahl der Altinternationalen. Doch die prominenten grauen Panther sind ja erst der Anfang. Saudi-Arabien bedient sich inzwischen sogar bei den Topclubs der Premier League.
Die finanziellen Voraussetzungen dieser Liga sind absolut außergewöhnlich. Ich würde nahezu sagen, keine Limits, wie jeder weiß, wenn man es wissen will, wer Cristiano Ronaldo verpflichten kann und ihm das bezahlen kann, was man hat, da hat man definitiv keine Limits mehr.
und Pep Guardiola warnt die Fußballwelt vor dem kaufwütigen Prinzen. Das ist nett. Ausgerechnet Man City, das in den letzten Jahren Milliarden katarisches Geld in seinen Kader gesteckt und das Financial Fair Play mit Füßen getreten hat. Das ist ungefähr so, wie wenn Al Capone eine zu hohe Kriminalitätsrate beklagt. So schaut's aus. Es ist nicht alles schlecht, was aus Saudi-Arabien kommt. Ohne die saudischen Millionen für Mané, weit über Marktwert, hätten die Bayern den Kane-Transfer womöglich gar nicht stemmen können. Und auch Neymar hat dort eine neue Chance. Jahrelang wollte er der beste Spieler der Welt werden, vergeblich. Jetzt wird er halt wieder der teuerste und der gierigste. Hauptsache Superlativ. Und natürlich möchte er ein paar Extras. Sauna, Flugzeug, Bentley. Und das ist ja auch nur zu verständlich, denn schön saufen kann man sich die saudische Liga schließlich nicht. So schaut's aus. Übrigens, die Saudis kriegen nicht jeden. Mbappé hat noch sportliche Ambitionen und keine Lust auf die Wüste. Und Messi möchte seine Altersversorgung lieber in Miami absichern. Und die Bundesliga muss auch nicht durchdrehen. Echte Stars, für die sich der Prinz interessieren könnte, haben wir eh nicht. Außer Kane. Und den kann Bayern ja dann in ein paar Jahren günstig für 200 Millionen in die Wüste schicken. So schaut's aus.
Alles ganz lustig, alles irgendwie ein bisschen crazy. Wie viel Sorgen machst du dir, was da passiert? Oder ist das alles
normal? Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil ich ganz einfach Realist sein möchte und erkenne, dass in der gesamten Weltpolitik diese Region mehr Bedeutung erlangt hat und erlangen will, dass in der gesamten Weltwirtschaft der Output aus Europa insgesamt in den letzten Jahren abgenommen hat. Mhm. Saudi-Arabien oder auch Katar über ihre Rohstoffe hinaus deutlich zugelegt haben in der Weltwirtschaft. Und dass mit dem Sport, und übrigens nicht nur im Fußball, gerade in Saudi-Arabien, jetzt auch versucht wird, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch sich zu verändern und genügend Geld auch vorhanden ist, um es zu streuen, das ist einfach der Lauf der Dinge. Und jeder hat die freie Entscheidung für sich zu entscheiden, wie er damit umgeht. Ich kann das Geld, was aus Saudi-Arabien kommt, im Profifußball ablehnen. Ich kann es aber auch nehmen. Soweit ich es erfahren habe, nehmen es die meisten.
Also den Bayern hat sicher geholfen beim Mané-Transfer, weil ansonsten hätte keiner so viel Geld gezahlt für ihn. Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, oder es kam in dem Beitrag raus, dass die Altstars nur dorthin gehen oder die Älteren.
Das ändert sich ja schon, ne? Mit Verratti und anderen.
Jetzt, wenn jetzt Laporte, der ein Angebot hat von City, dorthin gehen würde, wenn Alisson Becker dorthin gehen würde, das ist, glaube ich, gestern Mitrovic von Fulham, beste Spieler, dorthin gewechselt, dann ist das nochmal, glaube ich, ein nächster Schritt, der passiert. Und es geht ja nicht nur um die Spieler, die dorthin wechseln, sondern auch den Einfluss, den Saudi-Arabien hat. Wenn man gestern das Spiel gesehen hat von Newcastle gegen Manchester City, was da inzwischen für die Mannschaft spielt, die sind inzwischen in sehr schneller Zeit in die Champions League gekommen und das ist ja quasi auch eine saudi-arabische Mannschaft. Also der Einfluss ist enorm. Werden wir es ändern können oder wird es sich ändern? Nein, weil die WM war in Katar. Die WM wird irgendwann die nächsten Jahrzehnte in Saudi-Arabien sein und wir können es uns jetzt nicht vorstellen, aber es ist halt Teil des Geschäfts, weil der Fußball so populär ist.
Aber wenn ein Jürgen Klopp sagt, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit mitzuhalten, dann hat das ja mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Du hast ja gar keine Chance sozusagen gegen diese Petrodollars. Wie geht man damit um? Wie bringt man Spieler dazu? Also jetzt vielleicht ist Borussia Mönchengladbach noch nicht betroffen, aber wer weiß, wie das in Zukunft sein wird. Aber wie bringt man Spieler dazu zu sagen, ich möchte erstmal, ich möchte Titel hier gewinnen. Ich werde nicht gleich schwach. Ich meine, es sind ja Spieler jetzt von Mainz in die zweite Liga nach Saudi-Arabien gewechselt und so weiter. Es ist ja erst am Anfang. Ist das nicht so besorgniserregend?
Ja, jetzt muss man, finde ich, differenzieren, Katar und Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren zumindest 6-mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, haben übrigens den amtierenden Weltmeister Argentinien in der Gruppe geschlagen. Mhm. Das ist dann schon mal nochmal was anderes. Trotz alledem glaube ich, dass erst Strukturen geschaffen werden müssen. Die Liga ist noch nicht sichtbar in Europa. Spannend wird es, wenn ein Champions-League-Platz an einen arabischen Club vergeben wird, dann könnte es spannend werden.
Hältst du nicht für möglich?
Ich weiß zumindest, dass bei der Übernahme der Profi-Golftouren, europäisch wie auch der US-Tour, ein Wunsch des saudischen CEO war, dass er Mitglied im Augusta Golf Club werden will. Das halte ich so ein bisschen für eine Mentalitätsfrage, ne? Aber ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, dass dann mit einer Wildcard ein saudischer Club mitspielt in der Champions League.
Kann mir alles klar vorstellen,
aber auch, Fußball. Kann das mir, stimmt. Klar ist aber auch, dass ich habe es eben schon mal gesagt, dass der europäische Profifußball gerade profitiert, weil sehr viel Geld für Spieler bezahlt wird, die kurz vorm alten Herrenalter stehen, die du nochmal gut verkaufen kannst. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Und Saudi-Arabien macht eigentlich genau das, was Katar auch gemacht hat. Nur, ich habe den Eindruck, sie kaufen noch mehr und noch prominentere Spieler und versuchen halt mit noch mehr Macht diese Liga etwas aufzubauen. Aber ich sehe da jetzt keinen Wachwechsel.
Aber gibt es eine moralische Komponente? Also Saudi-Arabien ist ja ein Land, was nach wie vor, ich sage es mal vorsichtig, Defizite im menschenrechtlichen Bereich hat, wo Frauenrechte immer noch unterrepräsentiert sind. Wir kennen den Fall des Journalisten, der in der Botschaft in der Türkei getötet wurde. Also das ist ja, also manche sagen, schmutziges Geld, was da fließt. Roland.
Ja, muss man kritisch sehen. Trotz alledem muss man ja auch sich hinterfragen. Man nimmt das Geld für Mané. Würde man dann auch das Geld nehmen, wenn man sich einkauft in die Champions League? Fragezeichen.
Ja.
Ne? Also ich weiß nicht, wo der Unterschied da wäre. Ne? Trotzdem muss man, gerade was die Menschenrechte angeht, muss man da sensibel mit umgehen. Ja, und das tun wir, glaube ich, auch. Deswegen diskutieren wir es ja auch hier. Trotz alledem, ich bin gespannt, was passiert, wenn die Saudis sich einkaufen wollen.
Ja, und, es ist gerade mal gefallen, noch gibt es keine große Sichtbarkeit dieser Liga hier in Europa. Uns interessiert natürlich, wenn sich die Leute das angucken. Ist das dann interessant? Und das wollen wir hier mal versuchen rauszukriegen mit einem nicht repräsentativen Querschnitt. Katar. Du fragst mal nach, oder?
Ja, es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich habe wirklich versucht, jemanden zu finden, der sagt, ja klar, werde ich mir jetzt angucken. Ist ja dann bei den Kollegen von The Zone zu sehen, die Saudi Pro League. Aber ich habe hier zwei Männer, die gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Allerdings auch mit ein paar unterschiedlichen Ausgangssituationen. Max, warum würdest du es dir nicht anschauen?
Also ich finde das generell nicht so gut, weil ich finde, das macht ein bisschen den Fußball kaputt, weil das auch weil da viel Geld fließt. Vor allem, wenn man jetzt mit, keine Ahnung, 30 dahin geht, dann finde ich, hat das ja nicht viel fußballerische Zukunft, wenn man in diese Liga geht.
Sportliche Relevanz, meinst du?
Genau. Aber ich denke mal, wenn man so Angebote vorliegen hat, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Also dann denkt man nur einmal drüber nach.
Also hast du sogar ein bisschen Verständnis?
Ein kleines bisschen, ja, aber eher nein. Also,
genau. Eher nein.
Also ich würde mir auch eher wünschen, dass es nicht so viele machen würden, aber...
Was war es? Zwischen 100 und 150 Millionen pro Jahr bei Neymar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Nur an Gehalt, da kommen ja noch ein paar Sachen dazu, wie wir gerade gehört haben. David, wie sieht es bei dir aus? Warum guckst du dir die Saudi-Pro-League
an? Also ich finde es auch, was die für Summen für Geld verdienen, auch unmenschlich. Und ich schaue mir die Pro-League einfach nicht an, weil das fußballerische Niveau nicht einfach auf dem Level ist wie die Bundesliga, wie die Premier League. Und deswegen bleibe ich dabei, Bundesliga und Premier League ist in Ordnung, aber die Pro-League unterstütze ich auf keinen Fall.
Wie wäre es denn, wenn wir jetzt beispielsweise den saudischen Meister in der Champions League sehen würden? Und meinetwegen ist dann Cristiano Ronaldo mit dabei. Ist das dann
okay? Der kann gerne dann die dritte Qualifikationsrunde der Champions League spielen, aber auf keinen Fall direkt in der Gruppenphase einsteigen.
Klare Meinung. So, jetzt muss ich, Max, ich muss bei dir auch noch einmal nachfragen. Wie sieht's aus? Champions League, wäre das okay?
Ich unterstütze den guten Mann da, das sehe ich. Ziemlich genauso. Ich finde das auch unfair anderen Teams gegenüber, die sich sowas Totales spielen. Kleinere Clubs wie zum Beispiel jetzt Union Berlin, wäre dann einfach nicht fair, dann direkt gegen so ein Team zu spielen, das sich da reingekauft hat. Also wäre ich auch ziemlich dagegen.
Also lieber Flo, ganz klare Meinung hier bei der, wie war das, nicht repräsentativen Zuschauerumfrage beim DOPA.
Ja, aber wir haben gesehen, da klopft dann sogar der Bayern-Fan dem Dortmunder auf die Schulter, weil sie einer Meinung sind. Wir machen an dem Punkt nochmal eine kurze Pause, melden uns gleich zurück, haben noch jede Menge zu besprechen. Bei uns im Stahlberg-Doppelpass am heutigen Sonntag, Bundesliga-Start. Wir freuen uns, dass der Fußball in Deutschland rollt, in Saudi-Arabien. Diskutieren wir durchaus kritisch. Gleich nach der Pause geht's weiter.
Willkommen zurück beim Stahlwerk-Doppelpass hier in München. Draußen scheint die Sonne, aber hier in der Runde ist es auch relativ warm, oder? Bist du froh, dass du ein T-Shirt angezogen hast?
Bisschen Gewächshaus-Feeling hier, muss ich sagen. Ja. Aber sehr angenehm hier.
Das ist gut, das ist gut. Ja, wir sind beim Thema Saudi-Arabien gewesen. Stefan, die Religion spielt für viele Spieler, glaube ich, auch eine Rolle. Haben wir vorhin mal drüber geredet, wenn muslimische Spieler dahin gehen, in Saudi-Arabien ist das größte Heiligtum Mekka des muslimischen Glaubens. Glaubst du, dass das eine Motivation ist oder ein extra Grund für viele, dahin zu wechseln?
Mit Sicherheit ein extra Grund, haben zum Beispiel auch Benzema ja schon im Interview auch gesagt, dass eben die Religion eine ganz entscheidende Rolle spielt. Darüber brauchen wir nicht reden, ist natürlich das Finanzielle. Ich habe in Katar gespielt, natürlich war das ein Argument. Und wenn ein Spieler irgendetwas
war anders... War das Argument, oder? Ehrlicherweise.
War schlecht. Ja, natürlich. Für mich persönlich ja. Ja. Absolut. Absolut. Angst machen müssen wir uns, glaube ich, nicht. Da bin ich bei dir wiederum. Und es ist ja ein Fluch und ein Segen ein Stück weit. Also Fluch in dem Sinne, dass du vielleicht doch auch junge Spieler verlieren wirst in Zukunft, aber auch irgendwie ein Segen für die Vereine. Und so muss man das sehen.
Wenn wir immer Katar und Saudi-Arabien vergleichen, also ich war mit den Bayern, glaube ich, 10, 11, 12 Mal in Katar und einmal war ich tatsächlich in Riad und die Fußballbegeisterung in Saudi-Arabien war eine ganz andere tatsächlich als in Katar. Also
ja.
Die haben bei der WM schon ein paar Mal mitgemacht und die Menschen dort sind fußballbegeistert. Da finde ich, können wir jetzt als Deutsche auch nicht immer sagen, die haben nur ihr Geld und die interessieren sich nicht für den Sport. Die haben, glaube ich, schon da auch eine Fußball
Da gibt es schon eine Tradition
und eine Kultur.
Also. Ja, und ist auch kein neues Phänomen. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben damals mit den Bayern 2008, 2009 in der Saison ein Trainingslager in Dubai gehabt und wurden dann eingeladen vom König Saudi-Arabiens und sind dann mit dem Learjet damals rüber, haben ein Spiel gespielt, ein Freundschaftsspiel, wurden da im Gästepalast empfangen. Ich würde sagen, so groß wie hier.
Nur mehr Gold halt, ne?
Ja, mehr Marmor, mehr Gold tatsächlich. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube... Kein neues Phänomen, aber auf jeden Fall eins, auf das man schauen sollte.
Und Katharina steht da drüben und hat ihren nächsten Einsatz. Geht auch natürlich um Saudi-Arabien noch, ne?
Absolut. Und um Jürgen Klopp, den wir vorhin ja auch schon im Beitrag gesehen haben, der sich schon ein bisschen geäußert hat, der wurde in diesem Sommer ja auch stark getroffen, muss man sagen, von der saudischen Transferoffensive, von dem Kaufrausch der Saudis. Er hat unter anderem Jordan Henderson, den langjährigen Kapitän des FC Liverpool, verloren. Er hat Firmino, ne? Wir kommen auch schon ein bisschen durcheinander bei den Namen, verloren und muss natürlich dann auch gucken, wie gehen wir damit um. Hat sich bei uns im exklusiven Interview bei Sport1 folgendermaßen dazu geäußert.
Als Hendo und Fabinho dann hier in meinem Büro saßen und mit darüber gesprochen haben, wusste ich, als ich mehr über die Modalitäten erfahren habe, dass wir praktisch keine Chance haben, dagegen vorzugehen. Die finanziellen Voraussetzungen dieser Liga sind absolut außergewöhnlich. Ich würde nahezu sagen, keine Limits, wie jeder weiß, wenn man es wissen will, wer Cristiano Ronaldo verpflichten kann und ihm das bezahlen kann, was man sagt, da hat man definitiv keine Limits mehr. Und das wird die Sache erschweren, keine Frage.
Ich glaube, aus diesem Exklusivinterview mehr sehen wollen, bei uns in der Sport1-App und bei sport1.de gibt es das in ausführlicher und langer Form. Wir machen eine kurze Unterbrechung, bleiben aber dran. Es gibt jetzt ein paar Wetthinweise. Die Quote zu Frankfurt-Darmstadt. Anna Dollack meldet sich und wir freuen uns gleich zu reden über eine Mannschaft, die hochspannend ist. Das ist ja hier auch angeklungen. Bayer Leverkusen. Greifen die ganz oben an? Potenziell, was den Kader angeht, den Fußball, den sie spielen, hat man schon gesehen, im Duell gegen Leipzig ist da jede Menge drin. Aber wie safe ist es, dass sie eine Saison auch stabil durchspielen? Das gleich, jetzt aber die Wetthinweise mit Anna Dollack. Vielen Dank, Anna. Ich habe es gesagt, Bayer Leverkusen. Die haben ordentlich aufgerüstet, oder?
Ja, hochspannendes Team. Also wer die auch gestern spielen sehen hat, so viel Speed, so viel Geschicklichkeit, so viel Finesse auch und Abschlussstärke, das ist echt schön zu sehen. Und mit Granit Xhaka haben sie sich hervorragend verbessert im Grunde auch, haben da Qualität zugewonnen, haben Erfahrung zugewonnen. Frimpong, der da immer auftritt, Lieblingsspieler von mir auch Wirtz, von dem werden wir noch einiges sehen. Also so viel Spielintelligenz, das ist schön anzusehen, muss man sagen.
Stefan, Sie haben einen Neuner. Victor Boniface, der mit Saint-Gilloise auch gegen Bayer Leverkusen gespielt hat. Was erwartest du dir von dem? Ich meine, es ist ein bisschen ein Sprung von Belgien nach Deutschland, aber ich habe einen guten Eindruck von dem Nigerianer.
Ja, absolut. Also sehr, sehr guter Transfer, hat die Körperlichkeit, die Robustheit, das, was man ja braucht, finde ich, schon als Neuner. Jonas Hofmann, glaube ich, dürfen wir in dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Ja. Sie haben wirklich Erfahrung auf entscheidenden Positionen dazu gewonnen. Und dann hoffe ich, dass Florian Wirtz eine verletzungsfreie Saison spielen kann. Dann ist das ein Team, die ja auch die eigenen Ansprüche hat. Simon Rolfes hat es ja gesagt, wir wollen oben mitspielen, wir wollen Titel gewinnen. Glaube ich, steht das mittlerweile wirklich im Verhältnis und in der Realität. Also ist durchaus möglich.
Und natürlich Xabi Alonso über allem.
Klar.
Den wahrscheinlich irgendwann werden sich Bayern, Liverpool und Real Madrid rennen, um ihn liefern, wo er Trainer wird. Jetzt holen sie noch Josip Stanisic von den Bayern, nochmal ein zuverlässiger Defensivspieler, variabel einsetzbar. Also haben einen Top-Kader und einen noch besseren Trainer.
Ich glaube, gerade dieses Thema Erfahrung ist auch wichtig mit Granit Xhaka und Jonas Hofmann. Spielern wie diesen einfach der Mannschaft nochmal auch vielleicht die Sieger gehen, ein bisschen mehr zugefügt, was in den letzten Jahren ja immer gefehlt hat. Das ist auch das, was Simon Rolfes ganz klar kommuniziert hat, in die Richtung zu gehen.
Auf dem Papier eine Mannschaft ohne Schwächen? Fragezeichen?
Zumindest eine sehr gute Mannschaft. Die Frage wird sein, kriegen Sie die PS auf die Straße und zwar konstant? Das wird das Thema sein, weil sie haben immenses Potenzial. Sie haben aber auch Talent mit Flo Wirtz. Das ist für mich einer der interessantesten jungen deutschen Spieler. Sie haben Leadership dazu geholt mit Granit Xhaka, den wir aus Gladbacher Zeiten kennen, der sich immens entwickelt hat in England. Und das wird eine ganz spannende Mannschaft sein und mit einem sehr guten Trainer, mit einem guten Management. Ich bin gespannt. Also ich habe Leverkusen ganz oben auf der Rechnung, weil sie haben fast alles. Ne? Sie haben Talent, sie haben Speed, sie haben Leadership. Frage wird sein, kriegen sie es konstant hin? Inzwischen sind sie sehr selbstbewusst. Sie waren ja immer was Ziel angeht, waren sie eher defensiv, obwohl sie immer eine gute Mannschaft hatten. Jetzt haben sie es sehr offensiv formuliert auch, dass sie sagen, okay, wir wollen ganz oben mitspielen. Und jetzt bin ich gespannt. Und gestern das Spiel gegen eine auch sehr gute Leipziger Truppe. Das war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, wo ich sage, das wird spannend. Und das tut der Liga gut, finde ich, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht Bayern auch mal Paroli bieten kann. Und wir werden sehen.
Aber es ist noch ein bisschen früh in der Saison, um das zu sagen. Wir machen da noch mal eine kurze Pause und sind gleich zurück. Sprechen über den Mann, den man da hinten erzieht. Xabi Alonso, der von vielen ja auch, oder dem viele alles zutrauen. Auch als Trainer, als Spieler hat er alles gewonnen. Und eben bei Bayer Leverkusen macht er einen guten Job. Also ist er irgendwann vielleicht ein Kandidat für Bayern oder für eine große spanische Mannschaft. Kurze Pause, dann gibt es mehr hier aus dem Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Doppelpass. Letzter Aufschlag für den heutigen Sonntag. Und wir waren ja bei Bayer Leverkusen. Sehr beeindruckendes Spiel gestern. War von beiden Mannschaften toll. Viel Tempo drin. Stefan, hast du Xabi Alonso mit der wenigen Erfahrung, die er als Trainer bisher hatte, vor dieser Position zugetraut, sich da so schnell frei zu schwimmen und sich so einen Namen auch als Trainer zu machen?
Die Situation war nicht schwierig, nicht einfach in Leverkusen, wir wissen das, 16. Tabellenplatz, aber durch seine Art, dieses Ruhige und das auch so zu kommunizieren, glaube ich, das kam bei der Mannschaft relativ schnell an. Dann natürlich seine Erfahrung und er hat einen großen Fürsprecher mit Karl-Heinz Rummenigge. Das hat ihm mit Sicherheit alles gut getan und ich glaube, er hat gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau performen kann und ich glaube auch, dass das jetzt nicht die letzte Station sein wird, logischerweise.
Tobi, Karl-Heinz Rummenigge ist angesprochen worden. Er hat, also Xabi Alonso hat einen ganz tollen Ruf bei den Bayern. Jetzt ist ja nicht schon wieder ein Wechsel geplant, aber ist es einer perspektivisch, den man in Bayern, beim FC Bayern, immer im Auge behalten wird?
Definitiv. Ich bin mir nicht sicher, ob Thomas Tuchel länger als die 2 Jahre, die er jetzt noch Vertrag hat, bleiben wird, weil er es, glaube ich, auch eher als Projekt sieht. Und dann könnte der richtige Zeitpunkt sein, aber wie gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob da nicht die Konkurrenz auch ziemlich groß ist, ob er dann überhaupt zu den Bayern geht oder lieber zum FC Liverpool oder Real Madrid. Ja.
Jürgen Klopp hat einen Vertrag bis 26 in Liverpool und der vorher designierter Nachfolger angesehene Steven Gerrard ist jetzt in Saudi-Arabien. Xabi Alonso hat 26 Vertragsende in Leverkusen, also ich gebe dir vollkommen recht. Er hat sehr, sehr gute Optionen.
Also wir werden das beobachten, wo sein Weg hinführt, dass er einen tollen Job macht, ist unbestritten. Aber die Konstanz, die muss natürlich bei deiner Mannschaft auch erstmal über eine ganze lange Saison gezeigt werden. Katharina ist bei uns in der Runde angekommen. Hat es dir Spaß gemacht, dein Debüt?
Ja, sehr sogar.
Ja,
sehr
uns
sogar.
Auch, uns auch.
Gerade eben ja, als wir noch in der Werbepause waren, gefragt, wie viel wurde eigentlich ins Phrasenschwein?
Ja, nur, gar nicht so viel. Nur die, denen der gute Zweck am Herzen liegt, haben was reingeworfen. Die anderen haben sich vornehm zurückgehalten. Ich weiß nicht, wie es bei unserem Publikum war. Hast du was eingesammelt?
Gute ach, Zwecken. Guck mal.
Ja, ach, guck mal.
Oh, guck mal.
Aber ein bisschen hart, sehr gut. Oh, jetzt.
Oh. Oh.
100?
Ja.
100. So.
Wenn du sagst,
ja. Für mich oder?
Nee, also.
Wie viel hast du denn von unserem...
Ja? Wenn du sagst Hartgeld, dann müssen wir mit was anderem um die Ecke kommen, oder?
Tag
hast du auch einen 100er, hast einen 100er dabei?
Ja, klar.
Was hat er gesagt?
Nichts, nichts, nichts.
Was hat er gesagt? Saudi-Arabien. Er hat in Katar gespielt, das sieht man jetzt.
Ja. Das Geld ist schon weg.
Ach so. Also, 100 haben wir hier noch eingesammelt. Wie viel hast du denn bei unserem Publikum bekommen?
Es ist einiges zusammengekommen. Es gab tatsächlich aber noch jemanden, der noch mehr gespendet hat. 200 Euro, und zwar vom FCN-Fanclub Frankenpower Herzogenaurach. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen applaudieren. Grüße übrigens an der Stelle an das Ehrenmitglied Andi Köpke. Dann hat Ralf Gude aus Münster gespendet, der Sportverein Maria Rojach aus Kärnten, Uwe Reichenberger, Fabian Lutsch aus Weingarten und die Schacht GmbH, die AL Telekommunikation aus Zossen, die Oldtimer Club Ritter der Pfalzrunde aus Ratingen, der Tottenheim Supporters Club South Germany Spurs und Fisch, ja? Grüßt den FC Neuenburg. Steht hier so. Ich lese einfach erstmal so vor. Also, da können wir nochmal applaudieren.
Wie viel ist es denn insgesamt?
Bitte?
Hast du mal zusammengezählt?
Wir haben grob überschlagen. Also wir sind, ich habe es nicht ganz zusammengezählt.
Ja, aber also so, ich würde mal sagen, 300, 400 Euro haben wir bestimmt mit den 100.
Wir müssten an die 400, wobei, mit den 100 Euro sind wir wahrscheinlich drüber.
Ja, also super. Super Ausbeute. Vielen Dank, liebes Publikum. Und vielen Dank der Runde für den heutigen Tag. Ich möchte Sie verweisen an Bundesliga pur, die direkt im Anschluss laufen. Alle Tore bisher, alle Spiele bisher des Spieltages gibt es da zu sehen. Wenn Sie die Sendung verpasst haben in Gänze, dann können Sie auf der Sport1 TV-App nochmal das Ganze anschauen. Und wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Da ist Carsten Wehlmann von Darmstadt 98, der sportliche Leiter dort hier. Wir sagen danke an Roland Wirkus für den Besuch hier. Ich hoffe, die Premiere hat nicht zu sehr wehgetan. Uns auf jeden Fall nicht. Hat viel Spaß gemacht. Danke der Runde. Schönen Sonntag noch. Und wenn Sie wollen, in einer Woche melden wir uns wieder. Bis dahin. Schönen Tag noch.